Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Hallo alle miteinander draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zurück. Heute ist mal wieder Zeit für eine BGG Top 100 Folge. Ein Titel, auf den wir uns alle lange Zeit gefreut haben, immer wieder verschieben mussten. Heute findet es dann endlich statt. Wir reden heute über Blood Rage. Das tue ich natürlich nicht alleine, da bin ich völlig unqualifiziert für, sondern mit dabei ist der Alex.
Ja, schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Tag.
Und der Stefan ist auch mit dabei.
Schönen guten Abend, hallo.
Ja, und der Dirk ist auch mit dabei, aber ich werde das hier versuchen, so ein bisschen da die beiden Fanboys unter Kontrolle zu halten.
Nein, wir sind die ganz sachlich heute.
Ja, voll, emotionslos.
Genau. Ja, als Einstieg hatte Stefan eine kleine Anekdote, ein Prosa oder wie auch immer es man nennen möchte, vorbereitet.
Ja, es ist ein Prosa. Und zwar, Hier fängt die Geschichte an. Sie erzählt, wie tapfere Männer an einem fremden Ort kämpften und Ruhm für sich und ihren Stamm erwarben. Es ist keine Geschichte für Leute mit dünner Haut und schwachen Nerven, welchen ich gleich empfehlen möchte, diese Aufnahme der Geschichte zu verlassen und sich dem Vogelgesang zu widmen. Husch, husch, verschwindet, ihr Kamillenteetrinker und Heulsusen, ihr Waschlappen und Schmiegehälse. Hier handelt es sich um eine Geschichte über einen Ort, an dem das Leben noch ein echtes Abenteuer ist. Und Abenteuer definiere ich ganz altmodisch nach dem salmonischen Wörterbuch eine waghalsige Unternehmung aus Gründen des Eroberungsdrang oder des Übermutes mit lebensbedrohlichen Aspekten, unberechenbaren Gefahren und manchmal fatalem Ausgang. Ja, ich rede von einem Ort, wo einen das Spielen in den Wahnsinn treiben kann, wo das Spielen im Blutrausch enden kann, ja sogar verletzen kann, die Gedanken vergiften kann und sogar töten kann. Nur, wer wirklich bereit ist für diese Aufnahme und bereit ist, derartige Risiken in Kauf zu nehmen, wer bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um an unserer Geschichte teilzuhaben, der sollte uns zur nächsten Minute folgen. Allen anderen gratuliere ich zu ihrer feigen, aber gesunden Entscheidung, zurückzubleiben. Macht's gut, ihr Memmen. Ich wünsche euch ein langes und sterbenslangweiliges Leben beim Vogeleierbrüten und winke euch. Adieu. So, nachdem wir die Zuhörerschaft gleich zu Beginn wahrscheinlich auf ein winziges Fanlein von Tollkühn reduziert haben, möchten wir die übrig gebliebenen herzlich willkommen heißen. Seid gegrüßt, unsere waghalsigen Freunde. Ihr seid aus dem Holz, aus dem man Abenteuer schnitzt.
Ja, vielen Dank.
So, jetzt sind sämtlichen Wingspan-Schachteln alle Eier geplatzt.
Vermutlich. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist aus einem Intro eines Buches, welches ich gelesen habe vor ein paar Tagen. Und das hat einfach zu gut gepasst und ich habe es ein bisschen auf unsere Bedürfnisse logischerweise umgeschrieben. Nur der Korrektheit halber, das ist das Intro aus Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Moers. Jedem kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es ist eine echt, echt lustige Geschichte. Genau. Das war mein Beitrag zu dem Ganzen und die restlichen anderthalb Stunden gebe ich jetzt an Alex ab. Ich wünsche euch viel Spaß und
genau. Vielleicht sind aber jetzt auch ein paar dran geblieben von den Wingspan-Spielern und die können wir jetzt bekehren.
Vielleicht. Ja, die
wollen es jetzt wissen.
Kleinen Tritt vielleicht überhört haben.
Mal gucken. Jetzt müssen wir auch liefern, ne? Also, wenn wir hier von einem großen Abenteuer versprechen, muss dann jetzt auch Abenteuer kommen.
Genau. Gut. Aber machen wir bei Alex keine Sorgen. Anderthalb Stunden. Die Bühne gehört hier, mein Freund.
Wird schon gehen, ne?
Erstmal darf der Dirk.
Genau, bevor wir in das Spiel eigentlich einsteigen und in das Thema, gibt es wie immer eine kurze Feedback-Runde und da hat uns der Fishmack mal wieder ausführlich Feedback gegeben und zwar zum Thema Legacy und Kampagnenspiele. Und zwar hatte das Spiel von Friedmann Friese Fabelsaft empfohlen, was er als Legacy Light bezeichnet hat. Und ich zitiere hier einmal: Damit kann man Kinder und wenig Spieler Legacy nahebringen, ohne blutrünstige Fantasy- oder Sci-Fi-Themen. Das Spiel verändert sich, Entscheidungen spielen im Verlauf eine Rolle, Spielmaterial kommt dazu und geht wieder. Meine beiden großen Kinder spielen das gerne, oft liegt Monate zwischen den Partien, aber das macht nichts. Von Friedemann Friese gibt es noch andere Spiele mit der Fabelmechanik, davon sind nur wenige wirklich gut, von denen empfehle ich Furcht und Festung. Ja, vielen Dank an der Stelle. Das war ja ein spezielles Anliegen, vor allem, was ich ja so gesagt habe, was mir so ein bisschen stört an Legacy-Spielen und an Kampagnen-Spielen, dass es immer so eine aus derselben thematischen Ecke kommt, die es mir manchmal so ein bisschen schwer macht, das mit den Kids zu spielen. An der Stelle ist mir dann eingefallen, der Olli hatte ja Midara empfohlen, der ist jetzt leider nicht dabei. Und ich habe dann überlegt, es gab einen Grund, warum ich das nicht weiter angeguckt habe, obwohl ich eigentlich ein ganz großer Manga- und Anime-Freund bin. Aber das war mir dann doch so zu überspitzt für so ein Brettspiel. Und abgesehen davon, der Illustrationsstil, also den Artist, kenne ich seit langer Zeit, also dem folge ich seit langer Zeit auf DeviantArt. Aber und der Stil macht mich einfach fertig. Das ist so ein ganz eigenes Stil. Kann ich mir nicht angucken. auf lange Sicht. Ein ganzes Spiel mit dem Artstyle, das ist mir zu abgedreht. Der zeichnet sich vor allen Dingen durch so ein bisschen absurde Körperformen aus und sehr überzeichnete Augen vor allen Dingen. Das ist für meinen Geschmack zu viel.
Aber ja, wenn man das Artwork trotzdem nicht mag,
ganz cool,
ist auch schwierig.
Ist schwierig, ne? Genau. Gut, aber dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche und passend zum Thema haben wir uns überlegt, welche Lieblingsfigur von Vicky und die starken Männer haben wir denn? Und beginnen darf der Stefan.
Nein, ich hab's gewusst. Also ich möchte dazu sagen, ich habe Vicky gefühlt das letzte Mal vor 25 Jahren geschaut. Und deswegen, mein absoluter Lieblingscharakter aus Vicky und die starken Männer ist natürlich Vicky, die unglaublich schlaue, die alle Probleme löst, während die starken Männer halt Dinge tun, die starke Männer halt so tun. Und genau, das war's auch schon. Danke, Dirk.
Ich muss da gleich intervenieren. Vicky ist ein Junge.
Oh, der, Entschuldigung.
Aber da gibt es eine Riesendiskussion, das weiß ich noch. In der Vorbereitung, als Bully seinen Film gemacht hat, ging es nämlich auch darum, was ist denn jetzt? Ist Vicky jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Das war gar nicht so einfach zu klären für die.
Wir einigen uns auf der. Okay, würde ich sagen.
Ja, nee, es ist ein Junge.
Passt.
Alex, was ist dein Lieblingsfigur?
Wir haben das tatsächlich gar nicht vor so langer Zeit geschaut, nämlich tatsächlich die Bully Herbig-Version, die Realverfilmung, den ersten Teil. Und als ich den kleinen Wikinger dann fragte und sagte, du, der Papa, der muss heute Abend hier im Podcast erzählen, welche Figur er denn gut findet, dann hat er gesagt, na Papa, du bist doch der Halvar, du bist doch der Papa vom kleinen Wikinger. Ja, dann war natürlich klar, dass ich mich für Halvar entscheide. Der ja auch eine ganz harte Schale hat, aber doch ein ganz, ganz großes Herz und so ein bisschen tollpatschig auch ist. Und ich mag Halvar auch. Das ist so ein bisschen, ich kann mich auch so ein bisschen identifizieren mit Halvar. Durchaus.
Sehr cool.
Toll. Wie soll man denn dagegen irgendwas sagen? Also, ich meine, wenn der kleine Wikinger da, also nee, da kannst du ja nur verlieren. Das ist ja.
Ja, aber Halvar ist eine gute Wahl. Halvar ist eine gute Wahl, will ich auch sagen. Genau, dann schließe ich mich da zu Halvar, passt meine Wahl. Ich nehme die Ylva, die Frau von Halvar, stellvertretend für all die anderen Frauen, die im Dorf zurückbleiben, weil sobald die starken Männer nämlich zurück im Dorf sind, ist nichts mehr mit hier auf Großwikinger und wir sind die Chefs, dann haben die Frauen das Sagen. Und das finde ich immer eine ganz lustige Wendung, vor allen Dingen, weil es ja auch eigentlich schon eine etwas ältere Sendung ist. Ist immer wieder sehr amüsant, wenn die Jungs da nach Hause kommen und von ihren Frauen erklärt bekommen, wie es eigentlich läuft.
Ich sag ja, ich kann mich mit Halvar ganz gut identifizieren.
Lassen wir das einfach mal so stehen. Das Thema der Woche ist ja schon klar geworden, ist Blood Rage diese Woche. Das Format hat sich ja so ein bisschen etabliert jetzt. Wir geben einmal so einen kurzen Faktenüberblick, dann gibt es so eine kurze Regelübersicht und dann steigen wir ein, was uns an dem Spiel so begeistert, was uns nicht so gefällt und was so Erweiterungen angeht und was es potenziell an Alternativen gibt. Das finde ich persönlich immer eine ganz coole Geschichte, wenn wir das nochmal so ein bisschen aufzeigen. Genau, die Fakten. Das Spiel ist Blood Rage, Publisher ist Cool Mini or Not, laut BGG, also zu dem Zeitpunkt hießen die noch nicht Simon, sondern tatsächlich noch Cool Mini or Not. Das war, glaube ich, noch das alte Logo sogar drauf auf der Schachtel, ne? Das ist schon das neue Logo, ne? Aber
ich habe schon das neue,
Cool Mini or Not. Autor ist Eric M. Leng, auch recht bekannte Größe in der Szene. Grafik ist Adrian Smith, Henning Ludwigsen, Thierry Masson und Mick McVeigh. Es ist für 2 bis 4 Spielende, mit Erweiterung ist zu 5, da kommen wir später nochmal zu. Spielzeit ist mit 60 bis 90 Minuten angegeben. Gucken wir mal, ob das dann immer so hinhaut. Es kommt so ein bisschen auf die Anzahl der Spieler an. BGG-Rating ist bei 8,0, Alter 14+, wobei das so ein Ami-Ding ist, ne? Komplexität mit 2,88 von 5, also so im Mittelfeld, würde ich sagen. Und es ist der Platz 36 in der Top 100. Vielleicht so ein bisschen Trivia noch oder Fun Facts an der Stelle. Bei BGG gibt es ja dann immer dieses Re-Implements oder Re-Implemented By. Und Blood Rage, habe ich dann jetzt gesehen, ist tatsächlich eine Neuinterpretation von dem Spiel Midgard, auch von Eric M. Lang, schon 2007 erschienen. Thematisch quasi dasselbe. Mechanisch habe ich das so ein bisschen nachgelesen, scheint es Ähnlichkeiten zu geben, aber Blood Rage ist dann doch eine deutliche Weiterentwicklung wohl. Und laut Eric M. Lang, den Tweet dazu verlinken wir in den Shownotes, ist Blood Rage vor allen Dingen von Risiko inspiriert. So ganz grob. Rising Sun dann von Diplomacy und Ark, weiß ich gar nicht. Weil die drei, Blood Rage, Rising Sun und Ark, bilden so eine Art Trilogie, wobei die inhaltlicher nichts miteinander zu tun haben und auch mechanisch nichts miteinander zu tun haben. Sie sind halt alle von Eric M. Lang und Adrian Smith so in der Kombi gemacht und sind irgendwie als Trilogie zu verstehen. Wobei ich nie so richtig verstanden habe, warum, außer dass es dieselben Leute sind, die es machen.
Naja, es ist also alles große Miniaturen. Das reicht doch schon, oder?
Ja, das stimmt. Aber darüber hinaus dann halt nicht. Ich finde, die werden immer zusammen genannt, aber vielleicht kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, aber dass man es nicht verwechselt, dass man, wenn man Blood Rage mag, mag man nicht automatisch Rising Sun oder Ark. Kommen wir zu den Regeln. Das würde ich traditionell einfach auch noch kurz machen, ja. Danach ist mein Redeanteil ja schon viel geringer. Blood Rage kombiniert, wie so oft heutzutage, verschiedene Spielmechaniken. Ein zentraler Aspekt ist sicherlich das Card Drafting, was da regelmäßig passiert. Grundsätzlich ist es aber so ein Dudes on the Map Spiel. Also wir haben irgendwo eine Karte von der Welt. Die Welt ist im Begriff unterzugehen, deswegen wird da nach und nach sind weniger Gebiete verfügbar. Wir spielen das Ganze über drei Zeitalter. Am Ende eines jeden Zeitalters geht eins dieser Gebiete unter, sterbt dann auch alles, was es da so gibt. Dafür gibt es dann auch nochmal Punkte und sowas. Aber sei es drum. Und zu Beginn eines jeden Zeitalters draften wir 6 Karten aus einer Möglichkeit von 8 Karten, die wir ausgelegt bekommen. Sind nie alle Karten dabei, also es sind bei immer eine Reihe von Karten übrig, wo wir dann auch nicht wissen, wer die hat. Hat die also einer genommen oder sind die einfach nicht dabei? Das macht es so ein bisschen spannend. Die Karten werden im Laufe des Spiels natürlich immer stärker. Kann man sich vorstellen, im ersten Zeitalter sind die recht schwach, mehr oder weniger. Gehen wir vielleicht nachher nochmal genau darauf ein. Und die werden dann aber definitiv stärker. Kartentechnisch gibt's unterschiedlichste Sachen, die man da kriegt. Es gibt eine Reihe von Kampfkarten für die Konfliktsituation. Es gibt eine Reihe, um seinen Clan zu verbessern. Also jeder spielt einen Wikinger-Clan. Die sind vom Start weg alle gleich, außer dass sie ein anderes Logo haben und andere Miniaturen. Aber keiner hat irgendwie eine Spezialfähigkeit. Und das lässt sich dann über diese Karten eben realisieren, dass wir unterschiedliche Spezialfähigkeiten am Ende des Spiels alle besitzen. Da können wir unsere Krieger, Anführer allgemein uns verbessern, unsere Schiffe verbessern und wir können Monster rekrutieren. Solche Karten gibt es auch. Die bringen immer starke Spezialeffekte mit. Dann gibt es Punktekarten. Das sind so Aufträge, die gewertet werden am Ende eines Zeitalters. Die gilt es zu schaffen in der Spielrunde. Genau, und dann wird einfach abwechselnd reihum gespielt und man hat immer eine Aktion. Aktionen werden in der Regel mit Wut bezahlt, deswegen auch Blood Rage, ganz passendes Thema oder ganz passender Titel. Wir starten mit 6 Wut, das kann bis zu 12 dann aufgestockt werden im Verlauf des Spiels. Genau, wir müssen eben Wut bezahlen, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Einige Aktionen kosten keine Wut, wie das Ausspielen eines Auftrags. Der wird verdeckt ausgespielt, aber ich muss ihn ausspielen. Ich darf ihn nicht auf der Hand behalten. Ich muss irgendwo eine Aktion quasi verwenden, um den wertbar zu machen. Ganz wichtig dabei ist, einige Aktionen, wie gesagt, kosten keine Wut, aber wenn ich keine Wut mehr habe, darf ich auch keine kostenlosen Aktionen mehr machen. Also ich darf gar nichts mehr tun. Dann bin ich halt, habe ich halt quasi gepasst. Also muss man dann gut abwägen, wann man was macht und gerade mit diesen Aufträgen nicht zu lange warten, die auszuspielen, weil sonst hat man alles vorbereitet und könnte ihn quasi schaffen, aber hat ihn nicht zum Werten gebracht. Genau, und dann macht man eine Reihe um seine Aktionen. Man stellt dann eine Reihe um, potenziell dann seine Spielfiguren aufs Spielbrett. Und die können dann diese Gebiete plündern. Da gibt es dann bestimmte Boni, wo man mehr Wut zum Beispiel bekommt oder seine anderen Fähigkeiten und Boni so verbessern kann. So, und da findet dann der eigentliche Kampf statt, wenn denn gewünscht. Sobald nämlich Plündern durchgeführt wird vom aktiven Spieler oder der aktiven Spielerin, können alle anderen Spieler, die angrenzend an dem Gebiet sind, ihre Figuren nachziehen, sofern Platz ist. Und dann wird gekämpft. Wenn das keiner machen möchte und es gibt keine gegnerischen Figuren, dann wird nicht gekämpft. Dann kann man aber auch keine Kampfeffekte aktivieren oder man kriegt auch keine Punkte für etwaige gewonnene Kämpfe. Dann wird so ein Kampf abgehandelt, da spielt man verdeckt eine Karte. Es kann eine Kampfkarte sein, muss aber nicht. Es muss aber eine Karte sein, sofern man noch welche auf der Hand hat. Der Gewinner wirft die Karte dann ab, dann wird die Stärke verglichen. Der Gewinner bleibt stehen, alles andere wird abgeräumt. Natürlich nicht einfach so abgeräumt, sondern die Krieger, die da in der Schlacht gestorben sind, ziehen natürlich ruhmreich nach Valhalla ein und kehren dann am Ende eines jeden Zeitalters zurück in den Vorrat der Spielenden. Genau, und das wird im Grunde über drei Zeitalter gemacht, hin und her. Es gibt noch so ein paar Besonderheiten natürlich hier und da. Es gibt in der Mitte, wie sich das gehört, ein sehr prominentes Gebiet, wo man auch nicht ohne weiteres direkt hinkommt. Da muss man erst sich hinbewegen. Dafür können da beliebig viele Figuren stehen. Das ist Yggdrasil, der Weltenbaum. Es gibt für alles mögliche Siegpunkte. Am Ende gibt es nochmal so eine Endwertung. Und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, der ist der ruhmreichste Wikinger-Clan und darf dann an Odins Seite das meiste Met verzehren. Habe ich das alles soweit zusammengefasst? Irgendwas Wesentliches vergessen?
Nee.
Ja, alles war dabei.
Ein interessanter Punkt, der das Spiel, also verschiedene Sachen machen das Spiel interessant, aber ein interessanter Punkt ist, nur wenn man verliert, heißt das nicht, dass man dafür keine Punkte kriegt oder dass das immer nur schlecht ist. Das ist etwas, was man auch so bei Neulingen dem Spiel durchaus erklären sollte. Verlieren ist durchaus lukrativ von Zeit zu Zeit. Genau, das sind die Regeln, dass ihr das einmal so gehört habt. Und dann wollte der Alex uns einmal noch so einen mythologischen Überblick geben.
Ja, ganz kurz, nur ein Abriss, worum es so ein bisschen geschichtlich bei dem ganzen Spiel geht. Also vom Prinzip her sind wir im Ragnarök, das ist das Ende der Götter oder der Kampf zwischen den Göttern und den Riesen und das ist so ein bisschen das Ende aller Zeiten. Gibt aber einen guten Ausgang, also die Mythologie sagt, nach Ragnarök entsteht eine friedlichere Welt und eine zufriedenere Welt, die dann etwas ausgeglichener ist, wenn dieser Kampf ausgetragen ist. Und genau dieser Kampf geht der Legende nach 3 Jahre. Deswegen spielen wir auch 3 Zeitalter. Und wir haben auf dem Spielbrett halt so ein bisschen die Welt, die in 3 Bereiche eingeteilt ist. Das ist ja einmal Mannheim. Und Mannheim ist die Welt der Menschen. Und die ist ja auch in 3 Gebiete wieder aufgeteilt. Dann haben wir Jötunheim, das ist die Heimat der Riesen. Und Alfheim, das ist die Welt der Alben und Alben sind so ein bisschen in der Wikinger-Mythologie oder der nordischen Mythologie so Lichtgestalten, so Mittelwesen zwischen Menschen und Göttern, da gehören aber auch die Zwergen mit rein und sowas und das sind so diese 3 Hauptbereiche, die wir da haben und in der Mitte ist dann eben Yggdrasil, die Weltenesche, der Weltenbaum, der so ein bisschen die Achse dieser Welt ist und alles so ein bisschen zusammenhält. Und diese Welten alle miteinander verbinden. Und es sind Teile aus, also so Muspelheim kommt da drin vor, Jötunheim kommt drin vor und sowas. Da ist so ein bisschen auf die Mythologie eingegangen, aber zum Beispiel so andere Gebiete wie Hel, was eigentlich an der Wurzel von Yggdrasil ist, was so das die Welt der Toten ist, das findet da alles nicht statt, sondern wir bewegen uns eigentlich auf dieser mittleren Ebene. Asgard findet ja auch nicht statt, die Welt der Götter. Das heißt eigentlich ist es diese Geschichte, das Ende aller Zeiten, wonach dann aber was Gutes wieder entsteht. Das ist so der mythologische Hintergrund. Mal kurz abgerissen.
Sehr spannend.
Also kann man nicht sagen, dass das Spiel, sagen wir es mal, eine historische Echtheit verdient oder sagen wir es mal so, historisch angelehnt ist.
Naja, Mythologie ist ja sowieso immer die Frage, was daran historisch ist und was überliefert ist.
In dem Fall würde ich sagen, dass die Mythologie dann schon historisch ist, weil sie halt eben auch sehr lange ein prägender Teil der Geschichte der Menschheit war. Also
es ist vom Prinzip her angelehnt an die Edda, so, das ist ja quasi die Bibel der Wikinger, so ein bisschen, wenn man so will, die ja nur aus Liedern besteht. Und da findet sich dieses Spiel ganz gut rein, finde ich. Also auch von der Szenerie. Wir haben ja auch die Götter, die am Ragnarök, an diesem Kampf beteiligt waren, die wir dann in den Karten wiederfinden. Wir finden ja lange nicht alle Götter wieder. Das sind aber eben genau diese Götter, die auch im Ragnarök eine Rolle gespielt haben. Die finden wir halt in den Karten dann auch wieder.
Genau. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, es ist halt das genommen, was man so brauchte. Und es ist dann schon eher fürs Spiel so ein bisschen aufbereitet. Ne?
Ja, genau.
Richtig. Also sagen wir mal einen leichten Hollywood-Touch. So genommen, was man braucht und aufbereitet. Ja.
Obwohl, auf deiner Seite klingt es ja schon so, dass man genau geguckt hat, was man denn nimmt und aufbereitet. Ne? Ja. Da habe ich jetzt direkt eine Frage. Wie passt denn da Midgard dann rein? Warum ist das denn nicht dabei? Das hört man ja auch nochmal wieder.
Ja, genau. Midgard ist ja die Welt der Menschen. Und die Menschen sind ja an diesem Kampf gar nicht so beteiligt. Das ist ja der Kampf.
Du meinst doch gerade Mannheim war die Welt.
Genau, Mannheim ist dieser, also das ist ja so mit der Überbegriff. Also Midgard ist diese gesamte Welt, also es sind ja eigentlich mehrere Welten, die da zusammen sind. Asgard, Midgard und dann unten kommt Svartalfheim, Hel, Jötunheim, gibt es 9 Welten. Und Mannheim ist eben ein Teil von Midgard.
Ah, okay. Wonnim.
Genau.
Ja, ich kenne die Wikinger-Mythologie vor allen Dingen aus Marvel. Das.
Autsch.
Hat weh getan, aber okay.
Nein, alles gut. Ja, cool. Das finde ich immer ganz cool, das immer so ein bisschen da so einzuordnen, wie viel dann da eigentlich dann doch irgendwie passt und thematisch da so herausgepackt ist. Das wird sicherlich ein Thema sein, wenn wir jetzt darüber sprechen, was uns denn an dem Spiel so besonders gefällt, weil es scheint ja ein sehr thematisches Spiel zu sein, oder?
Ja.
Dann schieß mal los. Stefan, du hast jetzt längere Zeit. Nichts gesagt, nichts, dass du uns einstellst.
Was gefällt mir? Du stellst die falsche Frage. Ich würde sagen, was gefällt mir nicht. Ne?
Nee, das machen wir danach, Stefan. Ja, dann immer erst, was gefällt mir und dann, was mir nicht gefällt.
Ja. Also, was gefällt mir? Jetzt rein allein vom Spiel und jetzt mal Mechanismus und so weiter mal beiseite. Mir gefällt als allererstes das Setting Wikinger. Ist natürlich total geil. Es ist so ein Thema, das packt einen. Und ich gerade, der eine sehr starke Affinität zu Fantasy, zu Mittelalter hat und so weiter, der ist natürlich bei Wikingern sehr gut aufgehoben. Was gefällt mir noch? Tatsächlich die Strategie und die Taktik dahinter. Dass du dir wirklich überlegen musst, was du tust. Und du hast es in deinem Resümee über das Spiel schon ganz gut gesagt. Man muss sich wirklich überlegen, wann spielt man seine Karten aus? Wann spielt man seine Aufgabenkarten aus? Man darf es nicht zu früh machen, nicht zu spät. Wann plündere ich? Wenn jemand plündert, kämpfe ich gegen den oder lasse ich es lieber bleiben? Wo positioniere ich mich? Was ich sehr interessant finde, ich weiß jetzt nicht, ob man es so einfach sagen kann, ist, aber wenn ich mir dieses Spielfeld anschaue, dann erinnert mich das so ein bisschen an Schach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bei Schach geht es ja darum, wer das Zentrum hält, gewinnt in der Regel das Spiel, weil du die maximale Möglichkeit hast, dich auszubreiten. Heißt also, auch in Blood Rage meiner Erfahrung nach ist, wer im Zentrum ist, hat die höhere Chance, das Spiel am Ende zu gewinnen. Und dann geht es eigentlich praktisch nur noch darum, wie positioniere ich meine Figuren so und bringe sie so zur Wirkung, in Kombination mit meinen Karten und so weiter, dass ich am Ende im Zentrum stehe und mir das Zentrum hole, um es zu plündern, mehr oder weniger, und um es zu halten. Und das finde ich halt wahnsinnig interessant. Und wenn du das dann halt, viele Leute mögen das nicht, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn du das mit einem Zweispieler-Modus machst, dann hast du halt sofort eine direkte Konfrontation und musst dich halt direkt auf deinen Gegner einstellen und spielst das dann praktisch nur, ich sag mal, Auge in Auge mit einem. Und das ist halt auch ziemlich cool, finde ich, weil ich meiner Erfahrung nach das ein bisschen intensiver ist. Weil wenn du das zu viert spielst, kannst du dich immer so ein bisschen raushalten. Dann lass die da mal kämpfen und lass sie da mal machen. Ich halte mich raus, ich mache nichts. Dann koche ich so mein eigenes Süppchen so ein bisschen und es geht halt bei zwei Spielern nicht. Da musst du halt wirklich darauf reagieren, was macht der Gegner. Und es dann praktisch im Einklang bringen mit dem, was du tust. Beim Militär nennt man das, dem Gegner seinen eigenen Willen aufzwingen. Und darum geht's in Blood Rage. Dass ich praktisch am Ende meinen Gegner oder meinen Gegnern meinen Willen aufzwingen. Und das Ganze praktisch in eine Richtung rück, dass ich dann praktisch gewonnen habe. Wie Schach. Am Ende geht's darum, dass der Gegner das tut, was du willst.
Okay, ich finde die Analogie zu Schach auf jeden Fall kühn, sag ich mal so.
Ja, sag ich ja. Deswegen, ob man so verbinden kann, möchte ich jetzt nicht unterschreiben, aber das ist halt so das, wenn ich das Spielbrett anschaue, ist das das Erste gewesen, was mir da dazu in den Kopf gekommen ist. War das als allererstes Schach. Ich schaue mir das an, ohne vorher die Regeln gelesen zu haben oder sonst irgendwas. Das allererste war Schach. Alles klar, da ist ein Feld in der Mitte. Und um die Mitte herum sind die anderen Felder aufgebaut und es geht wahrscheinlich darum, dadurch, dass du da drei Punkte plündern kannst, jetzt praktisch darum, dass du das Zentrum hältst. Und das ist das Erste gewesen, was mir dazu eingefallen ist. Und da habe ich auch, so habe ich dann auch am Anfang die ersten paar Spiele meine Taktik dann auch aufgebaut. Hole das Zentrum und vom Zentrum aus versuch zu operieren.
Ja, gut, das ist sieht man ja in vielen Spielen, ne? Also Size hat es ja auch, da gibt es auch das Zentrum,
ja.
wo du irgendwie lukrative Sachen bekommst.
Klar.
Was gibt es noch? Genau, in Siedler von Catan gibt es ja quasi auch ein Zentrum, wobei das ja keine Rolle spielt, weil es die Wüste ist. Aber selbst da hat man es, was heißt man noch, bei Tsukuyomi gibt es auch eine Art Zentrum, das fällt dir noch so ein. Ja, gibt es auf jeden Fall immer wieder, ne? So ein Zentrum, klar, wo du dich dann von draußen ausbreiten kannst, wenn du das hältst, dann gibt es den einen oder anderen Vorteil da, klar. Was ich auf jeden Fall spannend fand, das Zwei-Personen-Spiel gut gefällt. Ich spiele das persönlich auch gut. Ich habe extra heute in der Vorbereitung noch mal mit meinem Sohn gespielt.
Sehr gut.
Schnelle Partie runtergezockt. Genau wie du sagst, finde ich nämlich auch, du hast viel weniger dieses, wenn du mit mehreren spielst, gerade in der Vollbesetzung mit fünf, mit der Erweiterung, ist immer mal einer dabei, der zufälligerweise das macht, was dir genau in die Karten spielt, weil er nicht doof ist, sondern weil er eben eine Strategie verfolgt, die für ihn passt und die ist bei dir einfach gerade ganz gut rein auch passt.
Spielt dir in die Karten, ja.
Und das ist bei einem Zwei-Personen-Spiel deutlich schwieriger hinzukriegen, jemanden da so hinzulocken, dass er dir irgendwo mitspielt. Genau. Was würdest du sagen, was einer der Gründe ist, warum das Zwei-Personen-Spiel nicht so gern genommen wird bei Blood Rage? Oder warum die Leute das vielleicht nicht so gern haben?
Ja, ich weiß nicht. Das Spiel lädt ja im ersten Blick und im ersten Moment nicht dazu ein für zwei Spieler, sondern das sieht ja schon so aus, alles klar, da hockst du mit deinen Freunden und dann gibst du ordentlich Gas und dann haut's euch gegenseitig auf den Mund. und beim Zwei-Spieler, das schreckt da, glaube ich, so ein bisschen ab. Ich habe das ja auch nur mit meiner Frau angefangen zu spielen, sagen wir es mal aus der Not heraus, Pandemie und Lockdowns und so weiter. Aber dass das dann so am Ende für uns oder auch insbesondere für mich eigentlich so viel besser ist, oder was heißt so viel besser, aber so einen starken Reiz entwickelt, hätte ich auch nicht gedacht.
Okay.
Das muss ich ehrlich zugeben. Also ich war am Anfang da auch echt skeptisch, das nur mit ihr zu spielen, weil ich natürlich auch sehe, okay, klar, das ist für Spiele, vier Spieler da, also ohne Erweiterung und so weiter, also Standard vier Spieler. Ja, jetzt spielen wir das zu zweit, man, es kann nur langweilig sein, da geht's ums Krieg, da geht's um andere Leute kaputt machen, da geht's um darum zu plündern und zu brandschatzen und so weiter und zu zweit ist es langweilig und haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass es zu zweit halt dann doch echt interessant werden kann und das dann auch echt unerwartet komplex werden kann, weil du dann halt auch, wie ich schon gesagt habe, dich wesentlich mehr auf deinen Gegenüber fixieren musst. Und eingehen musst, als jetzt in einem Vierspielerspiel, wo du halt dann praktisch auch so nur so mitschwimmen kannst und dann der lachende Vierte bist, sag ich mal.
Ja.
Das ist
cool. Alex.
Ja, ich sehe das auch so. Also ich habe das Spiel ja auch die ersten 5 Partien, glaube ich, oder 4 Partien zu zweit gespielt beim Kumpel, mit dem ich auch so zocke. Das Spiel ist ja tatsächlich verhältnismäßig spät in meinen Besitz gelangt, nämlich erst vorletztes Jahr Weihnachten, glaube ich, hatte ich es dann unter Weihnachtsbaum liegen. Ja, also für mich waren die ersten Partien halt schon eine Offenbarung. Also es ist halt eben genauso dieses, was mich total reizt an diesem Spiel, ist eben dieses Unerwartbare. Also klar, ich gehöre nicht zu den Menschen. Ich beneide diese Menschen, die das können. Deswegen hat es ja auch diesen bei BGG noch den Mechanismus Memory mit drin. Ich war noch nie gut im Memory und ich bin auch nicht gut darin, mir die Karten zu merken, die ich weitergebe. Also es gibt diese Menschen, die können das. Die wissen dann nach 5 Runden, alles klar, irgendwer hat genau die und die Karten auf der Hand. Ich kann das nicht. Deswegen ist es für mich immer jedes Mal so, was hat er jetzt auf der Hand? Manchmal weiß ich noch, wenn so ein Ausbrecher drin ist, wenn so eine +6-Kampfkarte drin war, dann weiß ich, okay, die habe ich nicht nochmal gesehen. Das heißt, irgendwer hat die. Ne, sowas kann ich mir dann schon merken. Aber und das macht es eben für mich so, das ist ein komplettes Strategiespiel. Aber du hast eben so ein bisschen diese unbekannte Dritte mit dabei, die du eben nicht beeinflussen kannst. Du kannst noch so ein gutes Übergewicht an Einheiten in einem Feld haben und der Gegner geht mit 2 Einheiten rein und du denkst, naja, 4 gegen 2, dann mache ich ja locker. So, und dann wirft er die erste Karte, die deine Karte unschädlich macht und alle Karten weghaut und dann hat er irgendwie eine +6-Karte noch dabei und du hast eben keine gute Kampfkarte mehr und dann verlierst du so ein Ding, wo du denkst, du hast da 4 Einheiten stehen und kämpfst gegen 2 und das ist eine ganz klare Nummer.
Ja.
Und das ist für mich so dieser absolute Reiz, so dieses, du kannst dir eigentlich deiner Sache selten sicher sein. Und dann eben so dieses, Simon hat ja lapidar geschrieben, Mensch, ärgere dich nicht für Große, so nach dem Motto. Und das ist ja auch wirklich dieser Faktor, dass du bestimmte Karten hast, die am Ende der gesamten Runde dein komplettes Spiel verändern können. Und du kannst das Spiel auch, also ich habe gestern auch nochmal eine Partie gespielt und da war es wirklich so, dass ich im ersten Zeitalter keinen einzigen Punkt gekriegt habe. Und am Schluss habe ich ganz, ganz knapp verloren und war auf dem 2. Platz. Weil du halt hinten raus das Spiel auch nochmal komplett drehen kannst mit den richtigen Karten halt. Ne? Und das ist das, was mich so absolut reizt, so dieses nicht komplett Berechenbare. Das ist eben kein komplettes Spiel. Ich habe meine Strategie und die wird mich zum Erfolg führen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann war ich doof und habe deswegen verloren. Nee, du kannst auch alles richtig machen und verlierst trotzdem.
Das hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Aufholmechanismus durch das hinten raus. Und also das so in der Endwertung vielleicht so, um das so ein bisschen klar zu machen. Man hat so 3 Clan-Werte, Helme, Äxte und Wut. Logischerweise, ohne Wut geht das ja. Kannst du nicht. Die letzten 3 Stufen gibt es halt am Ende dann die fetten Boni. Und wenn man jeden dieser Werte auf den Anschlag bringt, gibt es halt nochmal 60 extra Punkte. Und das sieht man in der ersten Partie, denkt man so, auf gar keinen Fall schaffe ich das jemals. Aber wie du schon gesagt hast, wenn die richtigen Karten dabei sind, die richtigen Monster und die richtigen Effekte, ist das halt überhaupt kein Problem, in der letzten Runde irgendwie jeden Wert 4-mal zu erhöhen. Ne?
Das ist richtig.
Das sind dann 60 Punkte, wo du dann am Ende nochmal an den Leuten vorbeiziehst. Und durch Karten gibt es ja wirklich Aufholmechanismen, die man anwenden kann. Ist sehr interessant umgesetzt, der Aufholmechanismus, ja, der da eingebacken ist.
Ich bin auch so ein bisschen auch weggekommen von der Spieleranzahl. Definitiv besser, finde ich, seit mit deutlich mehr Spielern als 2. Also ich sag mal, ab 3 Spielern kriegst du mal einen neuen Drive. Mit 5 habe ich es noch nicht gespielt. Da bin ich mega gespannt drauf, wie es mit 5 ist. Aber mit 4 ist es auch schon so, wie du auch sagtest, Dirk, irgendwer hat deine Strategie nicht auf dem Schirm und macht genau das, was du willst. Und das passiert beim Zweierspiel eben nicht. Da hast du dieses, das ist auch dieses, du packst dein irgendein Dorf voll und du weißt nicht, dass der andere einen Troll hat und der andere braucht gar nicht drüber nachdenken. Also Troll ist eine Einheit, die man einsetzen kann und wenn man diese, eins der Monster, was man sich anheuern kann, quasi. Und wenn man dieses Monster einsetzt, werden alle Krieger, die in dem Bereich sind, in dem man invadiert, sofort gekillt. Und das ist zum Beispiel so ein Move, der jedes Mal zu so Aufstehmomenten führt, nämlich der Feuerriese, der macht das Gleiche nur mit allen Einheiten oder der Troll eben nur mit Kriegern. Und wenn diese Einheit kommt, das ist jedes Mal echt so dieses, wo ich schon am Tisch gestanden habe, und ich so, du setzt den jetzt nicht dahin.
Oh doch.
Und genau das mache ich jetzt. Und das ist halt im Viererspiel viel variabler, weil auch viel mehr Einheiten auf dem Feld sind. Ne? Und bei zwei Leuten ist es wirklich so, da stelle ich schon gar keine mehr als zwei Einheiten irgendwo rein, weil ich weiß, solange der Troll nicht auf dem Feld ist, verteile ich meine Einheiten irgendwie. Und ja, es ist halt viel berechenbarer. Ne?
Und es sind ja auch nicht alle Karten im Spiel. Also der Feuerriese zum Beispiel und die Seeschlange, also ein paar coole Einheiten, gibt es halt erst ab drei Spielern.
Genau. Das ist nochmal der Anreiz, auch das irgendwie mit vielen zu spielen. Aber dennoch auch zu zweit funktioniert es und ist ein sehr gutes Spiel. Also.
Aber Stefan, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Ja, ich wollte da ganz, ganz vorher ungefähr 10 Minuten zurückgespult, als der Alex. Kein Problem. als der Alex hier über kurz mal so ein bisschen über Taktik geredet hat und so weiter, wollte ich kurz einhaken. Ich gehöre ja auch ganz gerne zu den Spielern, die auch ganz gerne Schlachten mit Absicht verlieren. Einfach, weil ich weiß, okay, die Figuren gehen nach Valhalla und nach Ragnarök bekomme ich die wieder zurück und bekomme dafür Siegpunkte. Das ist dann auch so eine ganz, ganz beliebte Taktik von mir, sage ich, dass ich absichtlich mich in, ich sag mal, Gefechte reinziehen lasse, weil ich weiß, okay, der hat wahrscheinlich die und die Karte, weil ich diesen Memory-Effekt halt ein bisschen besser kann als der Alex. Also nicht perfekt, aber halt besser. Und ich mir ungefähr ausdingseln kann, wer hat was. Und ich dann dementsprechend drauf reagiere. Und ich genau weiß, okay, wenn der jetzt da jetzt anfangen will zu plündern und zu kämpfen will, dann wird er wahrscheinlich eher mehr drauf aus sein, gewinnen zu wollen, weil es für ihn mehr bringt. Ich bin aber eher mehr darauf aus, mehr Einheiten nach Valhalla zu bringen, weil es mir dann logischerweise mehr Punkte wieder am Ende des Tages bringt und ich dann dementsprechend meine Taktik darauf auslege. Also ich finde die taktische und die strategische Varietät dieses Spiels einfach toll. Wie du es auch schon eingangs gesagt hast, verlieren heißt dann oder kann am Ende des Spiels nicht bedeuten, dass du tatsächlich verloren hast. Verlieren kann auch bedeuten, dass du gewonnen hast. Das kommt dann immer darauf an, was für Karten du hast und was deine Ziele sind und wie du deine Taktik aufbaust und wie variabel du deine Taktik gestaltest. Und das ist halt das, was mich an diesem Spiel so wahnsinnig begeistert. Weil es halt eben diese unendliche Vielfalt hat. Meiner Meinung nach.
Man muss noch dazu sagen, diese Punkte aus Valhalla kriegst du ja nur, wenn du eine bestimmte Karte ausgerüstet hast.
Genau.
Das
genau.
Muss man noch dazu sagen.
Entschuldigung. Also
nicht jeder
genau.
Die.
Ja, genau.
Genau. Also es gibt immer Punkte, wenn deine Einheiten durchs Ragnarök sterben.
Genau, ja.
Am Ende eines Zeitalters, aber die Rückkehr aus Valhalla wird nur mit einer bestimmten Karte belohnt. Klar, wenn du die natürlich dann auch geschickt erst am Ende ausspielst, dann
richtig. Hast du. Da sind wir wieder bei dem Punkt Taktikstrategie, ne? Wann bringe ich was? Und wann bringe ich welche Karte zur Wirkung? Und es ist dann halt auch immer so, wenn du dann mal am Anfang jeder Epoche deine Karten kriegst, kannst du das dann natürlich dir auch schon so in eine gewisse Art und Weise einteilen. Vielleicht kannst du es ja auch am Anfang so machen, dass du zuerst wahnsinnig aggressiv bist, zuerst viel kämpfst, zuerst viel Ruhm erlangst und so weiter und so weiter. Aber dein eigentliches Ziel ist dann ganz was anderes, nämlich am Ende von der Runde genau diese eine Karte zu spielen und zu wissen, alles klar, wenn es dann zum, ich sag mal in Anführungszeichen, finalen Kampf kommt, sofern es denn dazu kommt, gehen die alle nach Valhalla, weil ich auch gar keine Kampfkarten mehr habe und dann kriege ich dann schlussendlich noch die Punkte dazu. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Und das ist halt das Tolle daran.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, also abgesehen davon, dass es dann einfach konkret Punkte gibt, alles, was auf dem Feld ist, ist auch da auf dem Feld. Ne? Und jede Bewegung auf dem Feld kostet halt dann einfach auch wieder Aktionspunkte am Ende des Tages. Und sowas wie eben der Alex hatte ja angesprochen, es gibt Einheiten, die kriegen einen Bonus, wenn sie irgendwo invadieren, dann lösen sie einen Effekt aus. Wenn sie aber da schon stehen und nicht wieder invadieren das ganze Spiel, dann gibt es den Bonus halt nicht nochmal. Deswegen kann es auch spannend sein, dass sie einfach nach Valhalla gehen, um diesen Effekt nochmal auszulösen.
Richtig, natürlich, klar.
Ist auch eine Taktik, ja. Das haben wir vielleicht bei den Regeln, ich weiß, oder ich habe kurz nicht aufgepasst, aber am Ende des Zeitalters bleiben ja alle Einheiten auf dem Feld, die nicht getötet wurden. Also es wird nicht abgeräumt und neu hingestellt. Das ist ja auch ganz wichtiger. Ja. Das weiß ich in der allerersten Runde, wo ich so da, ja, Regeln lese ich mal quer, habe ich schon kapiert. Und dann erst, dann jetzt alle Felder runter, alle Figuren runter und jetzt fangen wir wieder neu an, an irgendeinem Moment.
Das macht keinen Sinn.
Das geht ja gar nicht. Wie kommt man denn auf 10 Einheiten auf dem Feld? So viel Wut kann man doch gar nicht haben.
Nee, genau. Es bleibt stehen und man baut sich da quasi nach und nach was auf. Aber es kann auch einfach sein, dass jemand das dritte Zeitalter beginnt mit keiner einzigen Einheit auf dem Feld. Und alle anderen haben alles deployed, was sie genau haben.
Das ist, und das finde ich halt, macht für mich diesen absoluten Reiz aus, dass du wirklich absolut in der Mitte des Spiels nicht sagen kannst, ja, okay, der hat jetzt, also bei dem anderen Spiel war es wirklich so, der führende Spieler hatte 45 Punkte Vorsprung und am Ende habe ich 100-95 verloren. Und das war, und diese 95 habe ich auch nur verloren, weil wir hatten noch einen Anfänger dabei, der mitgespielt hat, der es zum ersten Mal gespielt hat, und der hat echt einen Fehler gemacht, auf den wir ihn noch hingewiesen haben, gesagt haben, naja, aber wenn du jetzt das machst, ist das besser für dich. Wäre auch besser für mich gewesen. Also war es ein guter Tipp, hat er dann aber gesagt, nee, jetzt habe ich das gemacht, jetzt bleibe ich dabei. Sonst hätte ich das Ding sogar noch gedreht. Dann hätte ich das wirklich im letzten Zeitalter noch gewonnen. Und das habe ich bisher bei kaum einem anderen Spiel erlebt. Also so dieses wirkliche, auch dieses, dass ich wirklich während einer Partie mehrmals am Tisch aufgestanden bin. Das kann jetzt nicht sein.
Die Emotion, ja, der Blutrausch, ja.
Ja, weil es gibt halt eben so diese ganzen Taktiken und dann hast du dir deine Taktik zurechtgelegt und dann kommt wieder irgendwas Unvorhergesehenes, womit du nicht gerechnet hast und macht die alles zunichte.
Genau.
Und das ist, also man raged auch selber bei dem Spiel.
Ja, definitiv.
Genau, vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Also wir haben jetzt trotz allem, obwohl du, Stefan, gesagt hast, du hast es ja gar nicht, du hast nur wegen dem Thema geholt und die Mechanik hat dich gar nicht interessiert.
Ja, absolut gar nicht. Und ich habe es geholt wegen Alex, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil er wochenlang in der WhatsApp-Gruppe deswegen rumgemacht hat und hin und wieder. Und dann war ich im Einkaufsladen und wollte mir eigentlich was total anderes kaufen. Ich weiß nicht mehr, was ich mir kaufen kann. Er wollte es völlig in den Hintergrund gerücken. Da habe ich Blood Rage gesehen, habe mir gedacht, ach, scheiß drauf.
Das ist wie mit Jumanji, du hast die Trommeln vom Blood Rage gehört.
Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, egal, ich hole es mir jetzt und ist gut. Und ich probiere das jetzt aus und so bin ich dann praktisch zu Blood Rage gekommen. Ne?
Okay. Ja, aber ich habe es nämlich lustigerweise tatsächlich, ich habe es wegen der Mechanik geholt. Mich hat das mit den Wikingern, wäre mir tatsächlich egal gewesen.
Oh Mann,
ja.
Das tut so weh in meinem Herzen, in meinem kleinen Wikingerherz tut das so weh.
Nee, ich habe das schon lange überlegt, ob ich das noch anschaffen soll oder nicht. Und dann fand ich die Mechanik doch so überzeugend und ich habe es auch nicht bereut. Also so ist nicht. Und ja, die Miniaturen sind cool und so alles, ne? Aber ich würde es auch spielen, wenn es nicht Wikinger wären, ehrlich gesagt. Weil es einfach die Dynamik, die das Spiel hat, liegt ja nicht an dem Wikinger-Thema. Aber sicher
jetzt, wenn du das mit Vögeln machst. Also, entschuldige, nee, das geht gar nicht. Also, das hat schon, die Dynamik des Spiels hat schon was mit dem Thema zu tun, definitiv. Setze das in ein anderes Setting rein, keine Ahnung, vielleicht nicht Vögel, aber was gibt's noch? Keine Ahnung,
Schafe,
Kühe, ja, ist wurscht egal, dann hat es nicht die gleiche Dynamik. Weil es halt eben Wikinger sind.
Und ja, der Dirk hat es natürlich schwer, ne? Wir sind da einer Meinung.
Ja. Also ich finde gerade so diese Argumente ja bringen. Ne? Also,
naja, mein zentrales Argument ist ja immer, sag mir, wie es anders funktioniert, dass wenn man Einheiten verliert und sie zurückkommen, dafür Punkte bekommt. Das ist halt dieses Ding von Valhalla. Du gehst glorreich nach Valhalla und dafür gibt es Siegpunkte.
Aber ist das wichtig, dass das thematisch Sinn ergibt?
Natürlich. Naja, gut, aber dann kannst du ja jedes Spiel sagen, gut, ob ich jetzt bei Flügelschlag mit Würsten und Hotdogs arbeite oder mit Vogeleiern arbeite. Aber das finde ich ist für die Plausibilität dieses Mechanismus, dass man für verlierende Einheiten Punkte bekommt, brauchst du ja irgendwie eine Backstory. Dass du sagst, warum kriege ich denn jetzt Punkte, wenn ich verliere?
Das will ich ja gar nicht bestreiten. Ne? Das will ich gar nicht bestreiten, dass das auf jeden Fall hilft, die Regeln zu verstehen und das besser einzuordnen. Wobei ich mich ja frage, was bezahlen die denn da mit Wut? Also es ist
mach das mit Vogeleiern. Was soll das Äquivalent zu Wut sein?
Das Bezahlen mit Wut, das ist halt die du bist halt wütend. Also du brandschatzt ja nicht einfach ein Dorf, wenn du nicht wütend bist.
Und dann bist du nicht mehr wütend, dann sitzen alle da, ist mich nicht mehr wütend.
Genau, dann bist du nicht mehr wütend und dann
ist auch keine Lust mehr. Schal und dann ist gut. Nee, ich streite das ja auch gar nicht ab, ne, darum geht es mir gar nicht, sondern ich finde halt, dass die Mechanik, also klar, man kann ja immer sagen, ich lege da ein anderes Thema drüber und dann, aber gerade wenn man bei anderen Spielen ein anderes Thema drüber legt und dann wird es auf einmal so, oh, man irgendwie nicht mehr so richtig Laune, dann trägt die Mechanik alleine halt nicht ausreichend gut. Ne? Und
richtig, das ist ja genau das, was ich mache.
Finde ich, ist eben das Gegenteil. Ne? Das Thema unterstützt die Mechanik da gut, aber die Mechanik als solche ist halt gut genug austariert und ausgeklügelt, dass das alles zusammenpasst. Und ob es jetzt Wikinger sind oder irgendwas anderes oder Schafe, die sich da gegenseitig anspringen. Ja, ich stimme euch dazu. Ne? Für die Stimmung hilft das auf jeden Fall, wenn man da seinen Feuerriesen reinstellt und das ist auch so ein Riesentyp und dann sind dann alle weg und sowas. Genau, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es mechanisch halt ein sehr, sehr solides und sehr gutes Spiel ist und nicht ein Blender mit irgendwelchen fancy Miniaturen. Und man freut sich halt, dass man irgendwelche lustigen Miniaturen da hat oder im Fall von Alex oder irgendwelche lustig angemalten Miniaturen. Sondern es ist halt
fertig wäre.
Ich bitte doch darum.
Ja. Wird mal wieder Zeit für Twitch.
Mechanisch ausreichend gut, ne? Dass es trotzdem einfach ein sehr, sehr gutes Spiel an der Stelle ist.
Ja, das stimmt schon, da hast schon recht. Also mechanisch ist es, wahnsinnig danke. Gut, ja. Braucht man nicht drüber diskutieren, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass nicht die Mechanik das Spiel trägt oder das RPCW, Entschuldigung, dass die Mechanik das Thema trägt, sondern ich sag mal eher, das Thema trägt die Mechanik, weil ihr habt schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, ich bin nicht so dieser Mechanikspieler, mir ist Mechanik eigentlich völlig wurscht. Klar, ich spiele nicht so gerne Stichspiele, kann man jetzt wieder drüber diskutieren, ist okay, aber Ich bin so ein klassischer Thematikspieler. Und wenn ich mir überlege, Blood Rage, anderes Setting, gleiche Mechanik. Nein, weil das halt zu gut in sich selbst greift und zu gut ineinander passt. Und auch dieser Kampfmodus hier mit den Karten und so weiter. Also, ich sag.
Ja, ich würde Dirk insoweit recht geben, dass wenn wir jetzt mal nicht den Sinn hinterfragen von bestimmten Sachen, warum man etwas tut, sondern wirklich mal nur sagt, das ist eben so, dann kannst du da theoretisch auf viele andere Themen, kannst auch ein Sci-Fi-Thema draufsetzen. Irgendwas mit Raumschiffen oder sonst was und dann bekommst du eben wieder Punkte, weil die Raumschiffe Ressourcen abgeben und die kann man einsammeln oder was weiß ich. Ne? Das kann man schon so ein bisschen machen. Also von daher stimme ich dir insoweit schon zu, dass hier die Mechanik so gut ist, dass man das Thema austauschen könnte. Macht für mich bei diesem Spiel so perfekt, wie es halt mit dieser Thematik halt ist, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, da zu sagen, da könnte man auch ein anderes Spiel machen, was genauso funktioniert wie Blood Rage und dann machst du da eben
wie jetzt das ist ja eh vorbei. Muss. Der Zug ist ja eh abgefahren. Also genau. Das klappt ja eh nicht. Und das sieht man ja auch an den Nachfolgespielen sozusagen, Rising Sun und Ankh, da ist ja gar nicht versucht worden, die Mechanik quasi in ein anderes Setting zu überführen, sondern es sind einfach andere Settings mit anderen Mechaniken.
Genau. Also,
ja, das passt einfach wie Faust aufs Auge, Blood Rage, und das ist auch gut so. Genau, ich wollte nur für alle, die vielleicht noch nie Blood Rage gespielt haben, das habe ich ja auch schon mal bei Star Wars Rebellion gesagt, auch wenn man eben keine Lust hat, da stehe ich weiterhin zu, sage mit den Wikinger und dieses Cover, was ist das für ein Scheiß, habe ich überhaupt keinen Bock zu. Wenn man das Spiel spielt, ist es halt gleichzeitig trotzdem gar nicht so, also ich finde weiterhin, es ist nicht das, was das Cover verspricht. Ne? Also das Cover verspricht halt, oder wenn man sich so durchliest, erstmal ein sehr viel blutrünstigeres Spiel vielleicht, wo der Kampf viel, viel stärker im Vordergrund steht. Und das ist es ja gar nicht am Ende des Tages. Es ist, man kann es ja dann sehr strategisch, oder man muss es auch sehr strategisch spielen. Und es ist weder mit irgendwie Würfeln oder sowas. Ne? Daher.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das Cover ist nicht das, was das Spiel verspricht. Das stimmt. Also wenn ich das Cover anschaue von Blood Rage, das erinnert mich dann doch eher mehr an ein, eher doof wie es klingt, an Fantasy Roleplay. Also wirklich, wirklich sowas wesentlich blutrünstigeres, was wesentlich brutaleres, und dann doch nicht dieses taktisch-strategische Spiel, was es dann schlussendlich ist. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Ja. So ein Zombie-Side.
Ja, genau. Danke, ja, genau. Genau, ja.
Das stimmt.
Und das wird, finde ich, zum Beispiel auch unterstrichen durch die großartigen Illustrationen, die finde ich thematisch passen ausgezeichnet da rein, aber die sind alle so, man sieht auch irgendwie immer alles, was es sein soll. Wenn man ganz genau hinguckt, gehen die auch zur Sache, ne? So ist ja nicht. Ne? Also auch die klaren Bögen und so, was die Mädels da am Gürtel hängen haben, wenn man so genau hinschaut. Aber es ist halt alles so eher so auf den zweiten bis dritten Blick. Und gerade die Karten sind alle so ein bisschen abstrakt gehalten, finde ich, ja. was Stimmung aufbaut, aber jetzt nicht total ins Detail geht, wo man es dann vielleicht hat, dass die Leute dann doch wieder abgeschreckt sind von sowas.
Das stimmt.
Das gefällt mir, also mir persönlich ist einer der Punkte, die mir an dem Spiel sehr gut gefallen.
Ich glaube, es ist aber auch dieser Faktor Altersfreigabe, ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt da à la Zombieside, wobei Zombieside ist auch ab 12, hier ist es, glaube ich, wegen der Schwierigkeit ab 14, nicht wegen den Illustrationen oder sowas. Aber ja, es ist halt kein, wie du schon sagtest, vom Cover her, wo dieser Totenkopf mit den Schwertern, wo dann auch Blut runterläuft, hast du im Spiel sonst nirgendwo. Also hast kein aller Vikings HBO-Serie, komplett blutverschmierte Rüstungen oder vom Kampf gezeichnete Figuren auf den Plänen, sondern eigentlich sehen die alle so aus, wie sie, ja, bevor sie in den Krieg ziehen würden, quasi. Das ist ja auch so ein bisschen die Backstory, ne? Es ist ja so, die Clans sind nochmal aufgerufen, in der letzten Schlacht alles zu geben, um den letzten ruhmreichsten Sieg der Geschichte der Menschheit einzufahren. So, das ist halt auch so dieses Glorreiche so ein bisschen. Aber ja, man hätte das natürlich auch noch deutlich düsterer darstellen können.
Hätte man definitiv machen können, ja. Fände ich es dann besser? Das ist eine gute Frage.
Ich bin da mittlerweile abgestumpft.
Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn es ein bisschen düsterer wäre, fände ich es bestimmt auch ziemlich cool. Also ich möchte es nicht schlecht reden oder so. Um Gottes Willen, wir fangen hier nicht an, dieses Spiel schlecht zu reden. Ich trage das falsche T-Shirt. Nein, ich trage das falsche T-Shirt dafür. Ja. aber ich glaube, wenn es in einem düstereren Setting wäre, fände ich es auch nicht schlecht. Weil das ist ja in sich schon ein sehr, sehr düsteres Thema, sag ich mal, letzte Schlacht und Welt geht unter und so weiter und die Götter
kommen. Aber eigentlich haben wir ja gelernt, gar nicht so düster, weil danach wird ja alles super fancy. Und
ja, danach, aber davor gibt es erstmal einen großen Knall. Also,
ja, das stimmt.
Fänd ich's vielleicht in einem düsteren Setting auch ziemlich cool, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, von dem jetzt, ich finde es schon ziemlich cool, also richtig krass cool. Fände ich es noch krasser, cooler, glaube ich.
Also ich brauche das nicht. Warum? Das ist dann oft, wenn das so überdreht wird.
Spielst du gerne Flügelschlag, Dirk?
Ja.
Ja, okay, gut. Ich wollte nur nachfragen, ja.
Nein, es ist ja auch nicht so, dass ich nicht auch God of War gefeiert habe. Ja. Aber ja, auch das, wenn das dann einfach so zum Selbstzweck wird und nichts weiteres hinzufügt. Ich hatte das in der Legacy-Folge auch gesagt. Ne? Gloomhaven überzieht halt dann auch an den Stellen hier und da, ne? Wo ich denke, es muss ja nicht sein. Ne? Und zum Beispiel an der Stelle bei Diablo, dem Computerspiel, da passt es halt extrem gut. Ne? Das muss genauso sein, wie es ist. Ja. Und da fehlt halt nichts. Und da fühlt es sich ja so nicht so an, als ob es nicht passt. Da ist das düstere Setting irgendwie perfekt gewählt. Ja. Und bei Blood Rage finde ich das Setting eigentlich auch ganz gut gewählt. Zu diesem 14 Plus würde mich nochmal, also vielleicht kann das ja einer der Höheren für uns aufklären. Ich habe mal gehört, dass das in den USA so ein Versicherungsding ist, dass die einfach immer alle 14 Plus sind wegen Produktsicherheit. Und wenn es weniger als 14 sein soll, muss man dann andere Auflagen erfüllen. Und deswegen ist es immer 14 Plus.
Das stimmt, das habe ich auch schon gehört. Da muss ich gerade einhaken. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Aber da gebe ich dir recht.
Das ist ja richtig bei uns.
Ja, stimmt, richtig, genau. Oh ja, Gott sei Dank. Genau das richtige Feld. Also, nein, also es ist tatsächlich so, was ich gelesen habe, dieses 14 Plus, das hat tatsächlich in den USA mit Auflagen zu tun und mit dem juristisch gesehen Schadensersatz und so weiter, wenn da irgendwas ist. Ich meine, wenn es jetzt ganz, ganz plakativ, wenn es jetzt ein 10-Jähriger spielt und diese Figur verschluckt und daran erstickt und so weiter, und da steht nicht 14 Plus drauf, könnte man eventuell den Hersteller da vor Gericht kriegen für.
Da könnte man dem Elfjährigen auch mal im Hinterkopf hauen und fragen, warum er die Figur in den Mund nimmt.
Ja, das ist natürlich... Alex, ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, plakativ.
Nee, ist ja, ja richtig. Es ist ja wie auf den Mikrowellen draufsteht, dass man da keine Katzen drin trocknen
genau.
soll.
Genau, und so ähnlich ist es da auch. Ich kann es, wie gesagt, ich habe es im Zuge von unserem eigenen kleinen Brettspielprojekt, habe ich das gelesen. Das ist richtig. Aber jetzt genau definieren kann ich es nicht. Dafür habe ich die falschen Dateien auf dem Computer auf. Das tut mir leid. Und ja, falschen Computer.
Nee, nur so rein an der Komplexität kann es ja irgendwie nein, nicht so richtig liegen. Ne?
Also wenn ich habe gerade mal geguckt, Zombieside ist auch 14 plus.
Ja, das genau, die sind halt immer komplex. Irgendwie alle 14, egal was ja. da los ist. Ne? Und so ein Gaia-Projekt ist halt 12 plus. Das liegt an der Komplexität.
Das würde ich jetzt mit dem 12-Jährigen aber nicht spielen. Wobei, kommt auf den 12-Jährigen an. Ja, das
stimmt. Also ja. Wir haben es jetzt mit meinem 10-Jährigen auch gespielt, aber das ist ja auch ein anderes Thema.
Ja. Spielt sie auch Twilight Imperium
ja, mit deinen Jungs? Ja, das ist richtig. Der hat jetzt bald Geburtstag, da wird wieder Twilight Imperium gespielt. Traditionell.
Boah.
Genau. Ja. Jetzt das dritte Jahr schon in Folge. So.
Sehr gut.
Du musst dir einfach früh genug anfixen, dann klappt das.
Ja, also, wie gesagt, Andor Junior, 4,5 Jahre ist der kleine Wiki, Andor Junior läuft.
Ja, dann weißt du ja, wo die Reise hingeht, Alex.
Ja, also, genau.
Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt haben wir ja ganz schön hier abgefeiert. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal darüber sprechen, was uns denn nicht so gefällt. Es tut mir schrecklich leid, aber so ist es einfach. Wer möchte denn anfangen?
Alex,
also
bitte.
Ich kann dir nicht sagen, was mir nicht gefällt, weil mir gefällt nichts an diesem Spiel. Aber ich könnte mir vorstellen, was vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen könnte. Also ich versuche mich jetzt mal
hilfreich.
Empathisch in andere Menschen hinein zu versetzen. Gucken, ob das gut geht. Also vom Prinzip her glaube ich, könnte eine Schwäche des Spiels sein für Menschen, die sehr gerne sehr strategische Spiele spielen und ihre Spielzüge komplett durchplanen, eben dieser Card-Drafting-Mechanismus sein. Dass man eben nicht alles durchplanen kann. Also dass du Zufallselemente drin hast, dass selbst wenn du dir deine Strategie richtig zurechtgelegt hast, aber du die Karten einfach nicht kriegst, die du brauchst, dass du dann halt komplett, deinen Plan durchkreuzt wird. Oder du hast dir deinen Plan zurechtgelegt, so ging es mir in der letzten Runde, und auf dem letzten Drücker wird dir dein Plan komplett zerlegt. Und du stehst vor den Scherben dieser Runde und beendest so eine Runde mit 0 Punkten. Da könnte ich mir vorstellen, das sind Spieler, die es mögen, sehr taktier zu spielen, könnten da ein Problem mit haben.
Aber da möchte ich an dieser Stelle mal kurz Napoleon zitieren. Der sagte, kein Schlachtplan überlebt den ersten Feindkontakt. Also, no, nicht. Ja, ich kann schon verstehen, du hast schon recht, das kann durchaus ein Punkt sein, was Menschen oder was Leute vielleicht nicht so gut an dem Spiel finden, aber es ist halt auch gleichzeitig der Reiz an dem Spiel, weißt du, und es ist ja auch gleichzeitig das, was das Spiel auch auf eine gewisse Art und Weise oder mit unter anderem besonders macht, eben genau diese Unplanbarkeit.
Wenn wir jetzt dein Beispiel Schach nehmen, da wäre es ja eben genauso, da hast du das ja. Da kannst du es ja von vorne ein bisschen planen. Du weißt ganz genau, was passiert, du kannst 35 Züge im Voraus planen. Ja. Und ich glaube, für so Leute ist Blood Rage nicht das richtige Spiel.
Stimmt, ja.
Ja, würde ich auch zustimmen. Wobei, ich würde das nur so ein bisschen da nochmal nachhaken, weil das Card Drafting hilft ja zum einen, Überblick zu verschaffen. Ne? Also es nimmt ja, also man könnte ja einfach Karten auch verteilen und dann ist es so. Also nur weil du dir das nicht merken kannst, Alex. Ne?
Ja, aber du weißt ja auch nicht, ob du die Karte kriegst, die du brauchst.
Das ist richtig, aber du hast zumindest alle gesehen. Also du kannst, also das Card-Drafting unterstützt theoretisch, wenn man sich denn einigermaßen merken könnte, so ein bisschen die Planbarkeit. Aber der entscheidende Punkt ist der andere, den du, glaube ich, gesagt hast. Also so aus meiner Erfahrung zumindest, weil es ist halt ein Spiel mit einer sehr hohen Spielerinteraktion. Ne?
Oh ja.
Und das... ja, und mit einer Spieleraktion, wie ihr ja schon auch festgestellt habt, die eben ganz gut in die Parade fahren kann und ja auch soll, ne, weil es den Reiz ausmacht. Es ist eben nicht so ein, ich spiele das so solitär vor mich hin, selbst in Terraforming Mars mit so ein paar Gemeinheiten zwischendurch kann ich gut irgendwie planen und mein Ding da irgendwie durchziehen. Ja, und Leute, die das gerne haben und denen das wichtig ist und denen dieses Maß an Spielinteraktion nicht gefällt, ja, die sollten vielleicht eher die Finger davon lassen. Das ist
richtig. Das stimmt, ja.
Ja. Oder die halt, ich sag mal, Spielrunden haben, wo sie Menschen drin haben, die bei so einem hart konfrontativen Spiel halt irgendwie schnell die Lust oder die Laune verlieren. Das ist halt immer so die Schwierigkeit, wenn ich Blood Rage in einer neuen Runde bringe, da stellst du relativ schnell fest, wenn der wirklich zweimal in einer Runde komplett auf die Fresse gekriegt hat und wirklich nichts mehr machen kann, so, dann zeigt sich halt, haben die trotzdem noch Bock oder sind die dann beleidigt den Rest vom Spiel?
Stimmt. Also du musst wirklich aufpassen. Da können Beziehungen kaputt gehen, Ehen geschieden werden, Freundschaften beendet werden.
Ich hoffe, du sprichst nicht aus Erfahrung.
Nein, lustigerweise überhaupt gar nicht. Also möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, hier Gruß an meine Frau. Solltest du das hier hören? Ich spiele wirklich wahnsinnig gerne mit der Proud Rage, weil es echt, echt lustig ist. Es macht wirklich Spaß gegen sie. Und wir sind nicht so, dass wir da irgendwelche Probleme haben, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus tatsächlich zu Problemen führen kann. Auch Sachen, die dann über das Spiel hinausgetragen werden und man tagelang, wochenlang, keine Ahnung, mit Freunden nicht redet oder beleidigt ist oder wie auch immer. Ja, das stimmt schon, weil es halt eben ein sehr, sehr stark konfliktlastiges Spiel ist.
Muss ich da mal ganz, ganz provokativ nachfragen. Ist das krasseste konfrontative Spiel, was ihr je gespielt habt?
Nein.
Habt ihr nie Risiko gespielt?
Stimmt. Mein großer Bruder hat bei Risiko mal eine Woche lang danach nicht mehr mit mir geredet. Also ja, doch, du hast recht.
Also weil, ja, das ist konfrontativ, aber was ich bei Blood Rage, also wenn jetzt wieder bei was man gut findet, dann doch gut gelöst finde, es ist ja, du hast ja im Grunde nie eine Aggression, die so unbegründet ist. Ne? Also in ganz vielen in dieser Richtung an Spielen, in den Roots zum Beispiel, da kann ich einfach rumlaufen, die Leute wegpusten, bringt mir nichts, aber ärgere ich die anderen halt. Und das findet in Blood Rage ja einfach nicht statt. Ich glaube, jemanden angreifen.
Aber ich glaube, gerade weil es genau das ist, dass es halt nicht willkürlich ist, ist es dann trotzdem auch gerade so emotionalisierend, weil du ja dann halt auch ganz gezielt auf den anderen drauf gehst und ganz gezielt praktisch den anderen vernichtest.
Aber es ist so, wie Dirk sagt, du hast nicht dieses, ich hau jetzt den Troll da rein, obwohl da in dem, ja, ich meine, doch, vom Prinzip her geht das schon.
Ja, also du kannst ja natürlich vom Prinzip, anderen, aber wir machen das alles.
Genau, das macht keiner. So, und das ist eben das, was Dirk meint. Du hast eben nicht dieses zufällige, ich hau dir jetzt da die Einheiten vom Feld und das bringt mir gar nichts, ich mach das einfach nur, um dich zu ärgern. Das machst du ja eigentlich nie in dem Spiel.
Nee, eigentlich nicht, wäre ja doof irgendwie.
Ja, genau, und bei anderen Spielen ist es ja auch doof, so ist es ja nicht. Ne? Ja. Also wenn ich den Root einfach die Leute angreife, ist es ja genauso blöd, ne? Wenn ich in Twilight Imperium mich dazu entschließe, mein Spiel lang den Alex immer anzugreifen, ist auch blöd, ne? Funktioniert aber. Und bei Blood Rage funktioniert
das nicht. Ist doch nicht gut für deine Gesundheit, Dirk.
Ja, das kommt dazu.
diese Androhung von Gewalt die ganze Zeit.
Nee, aber bei Blood Rage, gut, da gibt es ja die ein, zwei Sachen, die so ein bisschen fies sind. Dann setze ich den Troll da rein oder den Feuerriesen. Ja. Aber geschenkt, ne? Weil wenn ich plündere, dann müssen die anderen dazukommen. Und das kann ich dann machen oder nicht. Und wenn einer dazukommt, dann muss ich ja damit leben, dass er halt eine andere, eine stärkere Kampfkarte dann im Endeffekt spielt. Also,
aber trotzdem finde ich, ist es emotionalisierender, wenn dann einer dazukommt. Und ich denke mir so, boah, warum macht denn der das jetzt? Das macht doch für den überhaupt gar keinen Sinn. Was soll das? Und dann sind wir wieder in diesem Punkt hier, Alex steht auf und sagt, nein, das machst du nicht. Also,
ja, das Schöne ist ja, du hast ja irgendwann jetzt immer schon wieder, was uns gefällt.
Ja, stimmt.
Aber das ist ja genau diesen Effekt hast du ja manchmal, dass du denkst, warum ziehst du deine Kackeinheit da rein? Das bringt dir doch gar nichts. Und am Ende der Runde spielt er dann die Loki-Karte und sagt, guck mal, deswegen habe ich das gemacht, weil ich nämlich jetzt für den ganzen Kladderadatsch Punkte kriege. Ja. Und das ist nämlich das so, und das finde ich eben das noch so fiesere bei Blood Rage, dass du dich vorher total aufregst und nachher denkst so, oh, jetzt kriege ich auch noch richtig Punkte dafür, ne?
Ja.
Oder du machst die ganze Zeit einen Platt und killst alle von seinen Einheiten, haust die alle vom Brennen, denkst, ja, jetzt mache ich den richtig fertig. Und dann spielt er diese blöde Karte, dann denkst du, ja, super.
Ja, und das bringt natürlich noch mehr Wut in die ganze Sache, ja.
Ich glaube wirklich, dass da schon Leute andere über den Tisch gezogen haben bei dem Spiel. Ich weiß noch, das ist für mich so eine der zentralen Situationen des letzten Spiels gewesen. Ich habe genau diese Karte, die dafür sorgt, diese Loki-Karte, die dafür sorgt, dass ich am Ende für die Einheiten aus Valhalla Punkte kriege, und die braucht genau 2 Wut. Und ich hatte noch genau 3 Wut. Rufe irgendwo zum Kampf. Und was macht der doof? Zieht eine Vergleichskarte und klaut mir eine Wut mit dieser Karte. Ah. Ja, und dann standen alle meine Einheiten in Valhalla und ich stand da und konnte nichts tun, habe keine Punkte gekriegt, weil ich es nicht ausrüsten konnte.
Und du hattest Wut, oder? Das hat dich wütend gemacht.
Dann wird man auch sauer.
Ja, genau, siehst du so. Also Konflikt, ja.
Aber man ärgert sich mehr über sich selber als über den anderen, finde ich. So, warum habe ich so lange gewartet? Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Und ne, das ist eher so.
Nein, ich bin da eher mehr so, der ist schuld. Es ist wesentlich einfacher, die Schuld bei wem anders zu suchen, als bei mir selbst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja.
Klar, das funktioniert.
War ein Witz, besser. Entschuldigung. So, wo waren wir? Wir waren bei, was gefällt uns nicht an dem Spiel?
Genau, ganz kurz, ich drücke mal hier auf Pause. Ja, genau, Stefan, da waren wir ja eigentlich thematisch dran.
Eigentlich, ja.
Finden wir denn noch Sachen oder zumindest Sachen, wo wir sagen würden, okay, wenn ihr mit dem Spiel liebäugelt, da müsst ihr drauf achten.
Also ganz persönlich, das muss ich jetzt hier mal sagen, damit ich ja auch mal einen Punkt gebracht habe, was mir nicht gefällt, sind Shitstorm in 3, 2, 1, 0, die Figuren. Und zwar, die Figuren sind grau, sind zum Selbstbemalen. Ich als derjenige, der absolut nicht zeichnen kann, malen kann oder sonstiges, sitzt da mit unbemalten Figuren. Das ist so der einzige Sache, was mich da so echt so ein bisschen aufregt an der ganzen Sache ist, dass die Figuren nicht bemalt sind. Weil ja, ich kann nicht malen. Es ist mir egal. Wenn die Figuren gut aussehen, wenn die Figuren cool bemalt sind, wenn die Figuren, dann zahle ich auch dafür.
Ja, aber also das ist doch ja kein Problem. Es gibt auch Maldienstleister.
Wer ich weiß, Spiel an dieser Stelle, Ray, wenn du das hörst, schreib mir, ja.
Also auch unabhängig vom Ray, geht's einfach, ja, schickst du dein Spiel hin und bemalen die das und schicken die das zurück für.
Ja, ich weiß, aber das ist so das Einzige, was mir so einfällt, so was ich jetzt sagen würde, so auf ersten Ad-Hoc, so, das gefällt mir nicht so. Das war jetzt auch eher mehr so in die humoristische Richtung gedacht. Gut. Ich weiß, alles gut.
Also das Einzige, was dann vielleicht nicht gefallen könnte, sind vielleicht die farbigen Segel der Wikinger-Schiffe. Die hätte man noch ein bisschen schöner machen können. Ich meine, meine sind sowieso bemalt, aber ja, aber nee, also ich finde gerade die Miniaturen, also
sind geil.
Klar, wenn total du keinen Bock auf mehr, also ne, Leute, die irgendwie keinen Bock auf so ein volles Spielfeld haben, irgendwie, aber das, ja, dann denkst du gar nicht erst über so ein Spiel nach. Also
ja. Also jetzt mal Spaß beiseite hier und dummes Gerede beiseite, die Figuren sind top. Also möchte ich auch ganz ehrlich sagen, also der Wahnsinn. Also und dass man die halt selbst bemalen muss, das ist PP, also persönliches Pech, weil ich halt einfach nicht malen kann. So ganz und gar nicht. Ich bin übrigens derjenige, der in bildende Kunst fast sitzen geblieben ist, weil er das ganze Jahr über kein einziges Bild abgegeben hat, weil er einfach nicht malen kann.
Ja, also mir fällt, also ich wüsste jetzt wirklich nicht. Ja, wenn man halt keine Spiele mag, wo man irgendwie Area Control, also wenn man die Mechanismen halt nicht mag, ne, dann ist es halt schwierig, ja, glaube ich. Wenn man unbedingt einen Würfel braucht, gibt ja so Leute, die sagen, nee, ich spiele kein Spiel ohne Würfel, ich will mehr Zufallselemente haben, weil ich kein Taktiker bin. Ja. Aber ansonsten ist die, also das ist so durchdacht, das ist so ineinander verzahnt, das läuft so rund, dieses Spiel. Das hat wirklich keine, erst die Erweiterungen bringen was rein, was einem vielleicht nicht gefallen könnte.
Okay, ja, bevor wir zu den Erweiterungen kommen, würde ich dann noch einen Negativpunkt oder einen Punkt, den man zumindest beachten sollte, das Spiel ist nicht gerade günstig. Man kriegt hochwertige Miniaturen, kriegt auch ein gutes Spiel, aber der Preispunkt ist auf jeden Fall eher überdurchschnittlich, würde ich an der Stelle noch hinzufügen.
Ich weiß jetzt gar nicht, was so ein Zombieside, ich glaube, Zombieside liegt ähnlich, ne?
Zombieside ist auch zu teuer.
Ja, da haben wir ja ähnliche Anzahl an Miniaturen, wobei da sind, glaube ich, noch ein paar mehr.
Ja, und dann kriegt man noch nicht mal Double Layer Player Boards, sondern so Papp, dünne Papierbögen und sowas.
Das stimmt, die aber tatsächlich schön gestaltet sind.
Ja, gut. Wenigstens das. Vielen Dank auch.
Ja, da hast du schon recht, wenn man nicht die Kickstarter-Geschichte gemacht hat. In der Kickstarter gab es das ja auch als Hard-Pappe, diese Dinger. Da habe ich auch schon immer überlegt, ob ich mir das mal zulege, weil also Blood Rage ist wirklich das Spiel, was ich irgendwann in der Kickstarter-Edition nachgekauft besitzen werde. Und dann wird mich dieses Spiel wahrscheinlich 300 Euro gekostet haben.
Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich bei Ankh einfach Kickstarter mitgemacht habe. Weil ich für 100 Dollar quasi das Spiel in der Retail-Variante bekommen, nur in geil, ne? Also,
nur in geil.
Ja, ist richtig. Das ist halt, das stimmt einfach. Also ich sehe das ja jetzt, ne? Wenn ich jetzt diese, ich meine, gut, diese Goldfiguren, die will ich gar nicht haben, ne? Also die Götter von Asgard, die gibt es ja dann in Gold. das will ich gar nicht haben. Ich will die Dinge anmalen, finde ich viel besser. Aber klar, der First-Player-Token, das Ganze als Pappe, ja, das gibt es halt so viel Zeug, was man ja dazu holen kann.
Das ist halt so vielleicht als Punkt aufzuführen, so ein bisschen unter negativ, aber das ist halt auch Simon, ne, an der Stelle.
Genau.
Gut, aber ansonsten fällt uns einfach nichts Negatives mehr ein. Ne? Ich bin gespannt, was da noch von den Hörern uns erreicht. Gut, aber du hattest ja gerade schon erwähnt, Alex, es gibt die eine oder andere Erweiterung, die sich nachkaufen lässt. Wir hatten es ja eingangs auch schon, so out of the box ist das Ding mit 2 bis 4 Menschen zu spielen. Erst mit Erweiterung wird es ein 5-Spieler-Spiel. Ja, was gibt es denn da noch so? Und was würden wir davon empfehlen, vor allen Dingen?
Genau, also wie du gerade schon sagtest, der Widder-Clan kommt als 5. Spielerweiterung dabei. Der macht aber tatsächlich auch nicht mehr, als das Spiel einfach auf 5 Spieler aufzublasen. Da kriegst du die Karten dazu, die man dann noch bekommt als 5. Spieler. Aber es gibt keine zusätzlichen Monster oder sonst was. Es gibt noch ein paar neue Kampfkarten, die hinzukommen. Aber es wird halt einfach nur so gemacht, dass man es mit 5 Leuten spielen kann. Aber der Clan sieht allerdings auch sehr schick aus von den Miniaturen her. Finde ich auch ein Highlight von mir, der Widder-Clan. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Die erste Erweiterung, die dann so ein bisschen auch Twists im Spiel reinbringt und neues Spielmaterial reinbringt, da würde ich als allererstes die Gods of Asgard oder Götter von Asgard Erweiterung nennen. Das ist aber zum Beispiel eine Erweiterung, die ich Stefan nicht empfehlen würde, weil er das Spiel hauptsächlich zu zweit spielt, weil Erweiterung hat halt, also die bringt erstmal, ich muss mal gerade zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Götter mit ins Spiel, auch als Miniaturen und als große Karten, wofür man irgendwelche Sonderformaten in Sleeves braucht, direkt mal Kritikpunkt. Das ist nämlich echt so ein, ja, das ist ein komisches Format. Ich habe da bisher noch keine Sleeves für gefunden. Genau, und die bringen halt verschiedene Effekte. Die werden in Provinz hingestellt und in dieser Provinz gelten dann andere Regeln. Und wir haben im Spiel zu zweit festgestellt, dass zum Beispiel Heimdall, der bewirkt nämlich, dass in Heimdalls Gebiet werden die Kampfkarten reihum offen ausgespielt, der Spieler links vom aktiven Spieler beginnt. Und das ist halt relativ witzlos, wenn man zu zweit ist, weil ist es immer der Spieler, der angreift, der muss seine Karte nicht als erstes offenlegen und dann war es das. Ne? Und das ist halt, genau, den kann man halt rauslassen dann. Deswegen würde ich die Götter von Asgard, die bringen auf jeden Fall richtig viel Bambule rein, wenn man mit mehreren spielt. Weil zum Beispiel mit Odin kann man, wenn der in dem Gebiet ist, was du geplündert hast, plünderst du das Gebiet gleich nochmal. Das ist dann natürlich hinten wieder entscheidend, weil du dann deine Clan-Werte mal schnell verbessern kannst. Da kommt nochmal richtig viel Bewegung mit rein, finde ich. Aber eben nicht für 2 Spieler.
Lustigerweise, genau das habe ich mir überlegt, ob ich es mir besorge, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich meine, ja, ich spiele das relativ oft mit meiner Frau zu zweit, aber das heißt ja nicht, dass ich das nur oder mit Masse zu zweit spiele. Also ich spiele es auch zu viert oder zu fünft habe ich es noch nie gespielt, aber zu viert spiele ich es auch. Und das habe ich mir tatsächlich als Erweiterung überlegt, dass ich mir das auf jeden Fall noch besorge. Weil es wäre jetzt auch das gewesen, was ich ganz gerne hier als Beispiel gebracht hätte für eine Erweiterung, weil das ist die einzige, die ich jetzt, sage ich mal, kenne ist zu viel gesagt, aber halt, mit der ich mich beschäftigt habe. Danke, Alex, dafür.
Wir haben dann einfach die Götter weggelassen, die im Zweispielermodus keinen Sinn machen. Also du mischst die und dann bringst du eine rein und haben halt die weggelassen.
Genau.
Kannst du natürlich dann trotzdem machen. Also
wäre jetzt so eine klassische Lösung gewesen, die ich jetzt genommen hätte auch. So eine in Anführungszeichen kleine Hausregel halt, dass du das rausnimmst, was halt für 2 Spieler halt unpassend ist.
Das ist ja kein Problem, glaube ich. Ne? Also ich meine, das gibt es ja oft man auch die Erweiterungsregeln für 2 Spieler. Ne?
Genau.
Ist ja sowieso so ein bisschen angepasst, der Draft ist auch ein bisschen angepasst, man behält 2 Karten statt 1 und sowas. Daher.
Genau.
Ist das, glaube ich, im Möglichen.
Genau.
Ja. Okay, was gibt es denn noch an Erweiterung? Es gibt noch eine, ne? Die auch Spielmechanik hinzufügt.
Das sind die Mystiker von Midgard und die Mystiker, also mit den Mystikern von Midgard kommen pro Clan 2 weitere Figuren ins Spiel. Die sind auch relativ unspektakulär, aber haben so ein bisschen den Vorteil, also erstmal kann man die nur ausrüsten, es kommen auch Ausrüstungskarten ins Spiel für die Mystiker, die muss man also erstmal ziehen in der Drafting-Phase. Die auszurüsten kostet keine Wut, aber nicht wie bei irgendwelchen Monstern oder sonst was, werden die Mystiker dann erst in deinen Vorrat gestellt, also du hast sie nicht direkt auf dem Spielfeld und wenn du mit ihnen invadieren willst, musst du 2 Wut ausgeben. Aber der große Vorteil der Mystiker ist, es sei denn, du spielst die Loki-Strategie, dann ist das nicht so gut. Die sterben nicht, sondern die ziehen sich einfach in eine angrenzende Provinz zurück, wenn sie besiegt werden. Heißt, du hast immer irgendwie Präsenz auf dem Board, hast du 2 Mystiker, hast du immer irgendwo 4 Stärke rumstehen, die nicht getötet werden kann. Kann auch vom Vorteil sein, aber das ist dann wieder je nach Strategie.
Oh, ist ja das halt, der taktische, strategische Option, du Holder die Waldfee.
Genau, da hast du halt so richtig, wenn du die Kriegsstrategie fährst und sagst, du musst hier viel präsent auf dem Board haben und kannst auch vielleicht bewusst in einer Provinz verlieren, damit der in die angrenzende Provinz rüberwandert, wo du dann vielleicht noch ein paar Einheiten stehen hast und sowas.
Genau, das ist mir jetzt nämlich gleich so in den Kopf geschossen. Da kannst du nämlich wieder mal so mein Lieblingsspiel machen, so bewusst verlieren, um auszuweichen. Ne? Ist cool. Ja.
Und die Miniaturen sehen auch cool aus. Also kommen halt nochmal 2 Miniaturen pro Clan hinzu. Und das Schöne finde ich, das ist auch direkt für den Widder-Clan natürlich auch 2 Mystiker dabei, die man dann aber auch nur braucht, wenn man den Widder-Clan halt hat.
Klar. Die 5. Erweiterung. Okay, das war es an Erweiterung. Die so,
da gibt's zumindest an Spielerweiterung. Sonst gibt es ja noch ganz viel, was man aufwerten kann. Und
okay. Genau. Und den Kickstarter-Kram kann man wahrscheinlich dann auch im Sekundärmarkt natürlich.
Ja, es gibt auch auf Etsy ganz viele Sachen, die, und das finde ich das Schöne. Also irgendwann werde ich, es gibt auch komplettes 3D-Material für das Spielbrett, was komplett gedruckt ist und Ragnarök, wo dann die gesamte Provinz so zu Lava wird, was du so drauflegst auf das Brett und
das, das stimmt, das ist schon richtig cool. Also da gibt's auch Zeugs, was du selber drucken kannst und so weiter. Wenn du einen 3D-Drucker hast, da muss man mal hier angasen. Das ist schon cool.
Okay, ja gut, das ist ja unabhängig von dem Spiel. Da ist einfach die Community irgendwie aktiv und klar, ein optisch eindrucksvolles Spiel fördert natürlich diese Sachen nochmal raus.
Und mal coole Instagram-Bilder. Wolltest du nur sagen?
Das ist auch richtig. Ja, das,
man muss das heutzutage immer mit berücksichtigen.
Wie ist das bei dir, Stefan? Hast du eine Erweiterung? Nein, noch gar nicht.
Muss ich auch ehrlich zugeben, ich habe mir jetzt hier das Gods of Midgard da angeschaut, dass ich mir das jetzt besorge. Aber jetzt wirklich gekauft habe ich noch keine. Lag jetzt auch so ein bisschen an der Zeit einfach, die ich dazu auch nicht hatte, da jetzt mich da wirklich reinzuknien in den letzten Wochen. Und aber es ist definitiv auf der To-Do-Liste, muss sein. Und wird jetzt dann so in den nächsten Wochen nur irgendwann mal scheppern.
Ja. Das sind aber auch graue Miniaturen wieder, ne?
Also ja, ich weiß, Alex, danke. Vielleicht soll ich mal deinen Twitch-Kanal mich da mit hin dazusetzen und dann mitmalen. Ja, nein, wirklich, ich habe es mir vorgenommen, ja.
Warum nicht? Ich habe tatsächlich die 5-Spieler-Erweiterung relativ zeitnah danach gekauft. Einfach weil ich, haben wir dann oft in der 5er-Partie gespielt und das Spiel ist also eines der wenigen Spiele, die man gut zu 5 spielen kann, finde ich. Weil da ändert sich eigentlich nichts. Funktioniert im Grunde genau wie das 4-Spieler-Spiel auch. Also erhöht einfach nur die Dynamik und es dauert halt auch nicht ewig lang dadurch. Ne? Also ist auf jeden Fall so ein Spiel, was bei uns rumsteht, was man gut zu 5 spielen kann, hohe Interaktion hat, was man schnell erklärt bekommt. Ist ja nicht so häufig irgendwie. Was mich ja halt total ärgert, ist, dass diese alberne Schachtel immer irgendwo separat im Regal rumfliegt und nicht in diese Box reinpasst, außer man kauft sich ein extra Insert.
Genau, wenn man sich ein günstiges Insert kauft. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ist gar nicht so teuer, dann passt tatsächlich alles rein. Also auch alle Kickstarter-Geschichten, alle Erweiterungen.
Ja, aber die Box ist ja groß genug, so ist es nicht.
Richtig. Aber das ist halt auch wieder dieses, das Thema hatten wir ja schon mit Inserts, ne? Das halt, Simon macht halt auch keine vernünftigen Inserts, wo du wirklich alles direkt reinpacken kannst. Ja.
Weil schon mehr Marvel United Insert ist gut. Das passt. Gut, das ist auch in der Retail-Version. Das ist ein schönes Insert, kann man auch waagerecht stellen, senkrecht stellen, genau.
Darf ich noch einen Punkt sagen, weil du es gerade gesagt hast, das haben wir jetzt gar nicht berücksichtigt, für positive Punkte ist, in der Tat, es ist leicht zu erklären, das Spiel. Also es ist zwar in seiner Spielweise komplex, aber die Regeln in sich sind leicht zu erklären. Aber das ist easy definitiv
to learn, hard to master.
Richtig, ja.
Genau. Ich nehme es auch gerne als Gateway tatsächlich.
Ja.
Das hatten wir ja schon. Das hatten wir schon. Das hat der Stefan ja auch angekündigt.
Genau.
Okay, so, dann, falls das jetzt alles irgendwie interessant klang, aber ihr weder was mit Wikingern noch mit, ich weiß auch gar nicht, mit was denn noch nicht anfangen, aber gibt es auf jeden Fall welche Alternativen, die wir empfehlen würden, oder wenn man sagt, okay, man, Bloodridge ist geil, aber ich will nicht den ganzen Tag nur Bloodridge spielen, ich will was auch mit Wikingern spielen, ich will was mit einer ähnlichen Dynamik spielen, was fällt uns denn da noch so ein?
Dirk, fang du doch mal an.
Richtig.
Mir fällt tatsächlich so in dem, weil da doch eine ganze Reihe von Mechaniken irgendwie verbunden sind, aber sagen wir mal so thematisch, finde ich, wenn man so Bock auf das Wikinger-Thema hat und das irgendwie auch einigermaßen gut umgesetzt sehen möchte, ist Champions of Midgard tatsächlich was, was da irgendwie reinpasst. Auch Reavers of Midgard, beide von Grey Fox Games, haben nur den Namen so miteinander verwandt und spielen quasi in derselben Welt, aber sonst thematisch nicht mehr so viel. Reavers of Midgard, meiner Meinung nach, das deutlich schönere Spiel, also viel schönere Illustrationen als Champions. Genau, und Champions of Midgard auf jeden Fall da so ein Stück weit das interaktivere Spiel, was auch diese Möglichkeiten hat, hinten raus echt nochmal Punkte zu machen, wo dann keiner mit gerechnet hat. Wenn man Lust auf konfrontative Spiele hat, wo man trotzdem eine gute Portion Strategie braucht, kann ich eigentlich immer Root empfehlen. Was auch okay von der Spiellänge ist. Ja, das wären so meine Alternativen. Ja, da nichts mit Wikingern zu tun. Ist aber ein beinhartes, konfrontatives Spiel, Root. Also wer da Lust drauf hat, das sicherlich. So. Aber die Spiele haben alle kein Drafting drin. Daher fehlt dieser Teil auf jeden Fall. Wie sieht es bei euch aus? Was würdet ihr sagen in der Richtung? Schaut euch das nochmal an.
Ja, ich könnte halt noch mit, also für alle, die ja halt noch so Wikinger-Spiele oder mit Wikinger-Thematik spielen wollen, was zumindest auch so ein bisschen das Spielprinzip, aber eher so wie Risiko ist, ist Wikinger AD 87 so rum. Das ist halt also auch so ein Nischenspiel, das funktioniert, aber spielt quasi, wenn man die Serie Vikings gesehen hat, das spielt quasi genau diese Zeit nach. Also da hast du auch Ragnar Lodbrok und Lagertha und Rollo und so weiter, die spielen auch alle mit. Da geht es auch so ein bisschen drum, dass man gegen die Engländer kämpft und Gebiete erobert und Schlachten gewinnt. Ist aber viel, viel strategischer und du hast wirklich Mini-Miniaturen, also die kannst du auch nicht anmalen. Ist also wie Risiko quasi aufgebaut. Das ist auch sehr, sehr thematisch. Was ich da auch sehr gut finde, ist, da ist so erstmal ein Abriss der Geschichte. Also das kommt erstmal wirklich 5 Seiten historische Geschichte, worum es geht in dem Spiel und dann fangen die Regeln an. Also wenn man da thematisch einsteigen wird, deutlich seichter wäre dann Wikinger-Saga. Da hast du wieder ein Handmanagement und also Deckbuilding-Mechanismus mit dabei. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir verschiedene Aufträge erledigen müssen und dann über die Runden unsere Wikinger quasi auch nach Valhalla schicken und am Ende zählen nur die Wikinger, die wir nach Valhalla geschickt haben und die bilden dann unser Deck für den Schluss des Spiels, für das Finale und dann, wenn man dann ein gutes Deck hat, dann kann man den Gegner besiegen. Ist von Schmidt Spiele ein bisschen seichter, also würde ich eher so im Familienspielsektor einordnen. Ansonsten, ja, wenn es noch mal in die Thematik, aber ganz andere Mechanismen wäre Chronicles of Yggdrasil. Das ist besonders reizvoll für Leute, die mal mit einem vertikalen Spielbrett spielen wollen. Das geht über mehrere Ebenen, da spielt man auf diesem Weltenbaum. Da haben wir wieder das Thema, die Götter kämpfen gegen die Riesen, die Götter kämpfen gegen Loki, gegen Fenris, den Wolf. Also da geht es auch um Ragnarök wieder. Aber ganz andere Mechanismen. Das ist eher so Story, Worker Placement so ein bisschen. Aber das könnte ich jetzt noch alles so reinwerfen vom Wikinger-Thema her.
Cool. Stefan, was hast du noch? Nix.
Nein, ich habe gerade mal Alex zugehört und dachte mir so, alles klar.
Also, Stefan muss jetzt mal Spiele kaufen.
Ja, nein, ehrlich, also ich bin gerade da gesessen und irgendwie hatte ich gerade nur so Flügelschlag im Kopf. Ja, also ich, keine Ahnung, ich mir fällt da gerade absolut nichts ein, was ich jetzt alternativ da vorschlagen könnte. Eventuell, ja, klar, aber das ist jetzt ja auch schon ein paar Mal genannt worden, das Risiko hier, Konfrontation, wäre mir jetzt das allererste gewesen, was mir eingefallen ist. Vom Mechanismus her, boah, ihr stellt Fragen, leck mir am Arsch. Fällt mir gerade überhaupt nichts ein. Also klassisches, ich stehe auf dem Schlauch.
Okay.
Ja. Risiko gibt es ja mittlerweile auch in allen Farben.
Ja, und Formen, ne? Klar, sicher, ja, da gibt es, was weiß ich, wie viele Versionen von und Möglichkeiten. Risiko Europa kann ich da in dem Zusammenhang sehr gut empfehlen, weil das nicht das klassische Risiko in sich ist, sondern da hast du auch hier Missionen und so weiter und musst bestimmte Bereiche erobern, das ist ganz cool. Spiele ich eigentlich echt gerne, muss ich zugeben. Ewig lang nicht mehr gespielt, aber cool, kann ich empfehlen. Hast du auch ein ganz krassen Konfliktpotenzial. Aber das ist jetzt so das Einzige, was mir da jetzt so ad hoc einpasst, fallen würde, was so ein bisschen in die Thematik gehen würde. Okay. Ja.
Was ist mit den Spielen aus der Trilogie noch? Rising Sun und Ark. Hat die einer von euch gespielt?
Tatsächlich nicht. Ich habe immer drumherum schlawenzelt, weil ich die halt auch optisch geil finde, aber bei Ankh ist es halt das Thema, was mich abschreckt. Also hier mit ägyptischen Göttern und so, da bin ich sowas von weit entfernt. Das interessiert mich sowas von gar nicht. Deswegen würde ich es halt vorher mal spielen wollen, was ich ja dann im März auf unserem schönen Brettspielwochenende hoffentlich tun werde. Und Rising Sun ist genau das Gleiche. Also ich kann mit dieser japanischen Samurai-Gedöns kann ich genauso wenig anfangen. Deswegen müsste ich es mal spielen, um die Mechaniken kennenzulernen und dann würde ich es mir wahrscheinlich, weil das ja auch hochpreisige Spiele sind, das kaufst du ja nicht einfach mal so, um zu sagen, mal gucken, was mir dann gefällt. Und da war ich mir halt bei Blood Rage einfach sicher. Da wusste ich, egal wie die Mechanik nachher ist, das Thema ist genau mein Ding, so von daher.
Verstehe.
Genau.
Stehen wir bei dir.
Ich muss da leider Alex recht geben, es ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche, nur in Weiß. Das Samurai und so weiter, das packt mich auch überhaupt gar nicht. Ich meine, ich finde zwar in sich die japanische Kultur sehr interessant, aber jetzt so als Spiel, weiß ich nicht, das ist nicht so meins, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin da eher mehr so Elben, Orks und Gandalf und nicht Samurai. Bei Ankh, das habe ich mir überlegt, das mir zu besorgen. Gleiches Problem wie beim Alex, das kaufst du halt auch nicht so nebenbei. Und ich hoffe, dass ich das auf dem Brettspielwochenende anspielen kann. Dabei fällt mir ein, ich muss mir nur in die Liste eintragen mit den Spielen, was ich da spielen möchte und wo ich dabei sein möchte. aber es ist leider, ägyptische Mythologie finde ich interessant in sich, aber so als Spiel noch nie so wirklich gemacht, weiß ich nicht. Müsste ich ausprobieren, müsste ich tatsächlich. Also das wäre so ein klassischer Fall. Also hat ein Freund von mir, spiele ich mit, gucke ich mir an. Und wenn es mir gefällt, kaufe ich mir.
Verstehe. Also zu Ahn kann ich sagen, ist ein, mir gefällt es gut, das Spiel. Ich finde auch ägyptische Mythologie top. Also finde ich mal, klar, ist jetzt auch nicht total neu, aber er verfängt auch irgendwie ganz gut und hat mich auf jeden Fall thematisch auch gereizt, sage ich mal so. Spielt sich aber ganz anders als Blood Rage. Also ist überhaupt nicht zu vergleichen. Nichts miteinander zu tun. Außer, dass es auch ein quadratisches Spielbrett ist. Mhm. Und cool gestaltete Miniaturen. Und die Miniaturen sind tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Nummer geiler als bei Blood Rage. Ist ja logisch, ne? Ist einfach nochmal ein paar Jahre später. Ich glaube, sie wollten einfach nochmal einen raushauen. Da
ja, die Bilder, die ich gesehen habe, die sind schon fantastisch.
Selbst übertroffen, würde ich sagen. Genau, es ist ein sehr, sehr viel strategischeres Spiel als Blood Rage, weniger so interaktiv und weniger Dynamik drin. Ja, spielt sich ganz anders. Rising Sun ist von all den drei tatsächlich das, was mich thematisch am meisten abholt, weil mit so japanischer Mythologie, das finde ich halt immer super interessant. Das habe ich nicht das Spiel, weil man das mindestens zu dritt spielen muss. Und ich glaube, zu dritt ist doof. Es musst du eigentlich in einer geraden Anzahl spielen, weil es da so einen Verhandlungsmechanismus gibt. Und dann gibt es am Anfang so eine Teezeremonie und dann beschließen zwei Spieler, in dieser Runde zusammen zu spielen. Da kann man sich betrügen oder muss sich so ein Stück weit betrügen. Da gibt es dann halt so einen Mechanismus, der das dann belohnt auch und sowas. Ja, und ein Spiel, was ich im Grunde mit mindestens drei spielen muss und eigentlich mit vier, damit es funktioniert, weil sonst bleibt halt einer außen vor, ne? Der kriegt dann halt keinen Partner und das hat mich dann an der Stelle abgeschreckt, das in die Sammlung aufzunehmen, ehrlich gesagt. Das würde ich halt super gerne mal mitspielen und hoffe auch, dass wir es auf dem Wochenende hinkriegen. Aber deswegen habe ich das leider nicht, obwohl ich das mechanisch halt auch sehr interessant finde, weil das wird dann bei den Konflikten wird so geboten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ne? Also du bietest dann auf die Aktionen, die du machen willst, und die werden dann nacheinander abgearbeitet. Und je nachdem, wie viel geboten hat, der gewinnt das dann. Und da gibt es dann auch so Möglichkeiten, dass man den anderen reinlegt und all so ein Kram.
Klingt im ersten Moment wie Skat. Zwei spielen danach zusammen, vorher wird gereizt.
Ja, genau. Skat mit japanischer Mythologie, ja. Nicht schlecht. genau, das lassen nur so viel dazu. Ja, ansonsten, wenn uns keine weiteren Alternativen mehr einfallen, tatsächlich. Ist ja lustig. Habt ihr bestimmt noch welche da draußen für uns?
Mit Sicherheit, bitte.
Sicher. Vor allen Dingen für Card Drafting. Das da gibt es
fällt mir nichts zu ein.
Ja, jetzt, also, ist so ein bisschen schwierig, ne, was, wo es auch so einen wirklich wesentlichen Anteil ausmacht.
Ja, ne, wo man es weitergibt, fällt mir auch nichts ein. Aber ich habe auch nicht so viele Kartenspiele jetzt.
Na gut, dann würde ich insgesamt sagen, haben wir es aber recht umfangreich alles behandelt, ne? Also, ja, wir finden es toll.
Ich glaube, wir haben nicht zu sehr geschwärmt, oder? Wir haben versucht, ein wenig sachlich das für euch einzuordnen.
Professionell, wir haben das ganz professionell gemacht, ja.
Ja, gut, gut. Gut, dann kommen wir zur Autofrage. Und die Autofrage ist, wie sollte es anders sein? Welches ist unsere liebste Spielmechanik? Also Alex und Stefan sagen Wikinger, dann bin ich dran. Nein,
Alex. Thematik.
Thematik, genau.
Genau, ja. Ja, also Stefan, fang du mal an.
Ich, meine Lieblingsthematik. Ist tatsächlich nicht so leicht. Ich darf ich mir zwei aussuchen? Darf ich zwei sagen oder muss ich eine sagen?
Nein, du darfst auch zwei.
Boah, danke, Dirk. Vielen Dank. Ja, das weiß ich wieder sehr zu schätzen.
Will ich aber auch zwei.
Ja, bitte. Also, ich bin auf jeden Fall mal überall mit dabei, was mit Fantasy zusammenhängt. Völlig egal was. Fantasy ist mein Ding. Da bin ich zu Hause. Ob das jetzt High Fantasy ist oder nicht, ob das jetzt, sagen wir es mal hier, Vampire sind, Monster sind und so weiter, da bin ich sofort mit an Bord. Zweites Lieblingsthema ist alles, was in irgendeiner Art und Weise was mit Geschichte zu tun hat. Hier gerade im Speziellen finde ich total spannend das Mittelalter. Renaissance, Barock. Da bin ich einfach zu Hause. Das liegt auch ein bisschen am Studium der Sprach- und Literaturwissenschaften. Da bin ich verloren, da kaufe ich sofort, denke ich nicht lange drüber nach. Es ist halt einfach genau meins. Und da gibt's so ein Spiel, Love Letter, finde ich auch toll. Es hat sowas von Prosa, Poesie, das ist einfach mein Ding und deswegen würde ich ganz klar definitiv sagen, einmal Fantasy und das andere ist ganz klar Geschichte. Also
cool.
Brauchen wir nicht. Also vielleicht sieht man es auch an meinen Posts, ich bringe da 8 von 10 bringe ich irgendeinen geschichtlichen Zusammenhang zum Spiel, weil ich es einfach toll finde, wenn ich das dann irgendwie, irgendwelche Spiele da mit irgendwelchen geschichtlichen Sachen connecten kann. Und ich schaue mir die dann an und connecte dann sofort was Geschichtliches mit dazu. Oder
alles andere hätte mich jetzt überrascht, sagen wir mal so.
Echt, danke. Super, schön, dass ich wenigstens Dirk befriedigen konnte, geil.
Prima. Dann Alex, was ist bei dir?
Ja, also ich würde mal, also das Offensichtliche, um es zu nennen, natürlich diese ganze Wikinger-Mythologie-Geschichte, und das würde ich aber tatsächlich mit Fantasy verbinden, weil ganz viel von dem, was in diesen Spielen ist, ist tatsächlich Fantasy und gar nicht so historisch. Deswegen dieses Wikinger-AD ist tatsächlich das einzige historische Spiel, was ich besitze. Ich interessiere mich auch für diese Historie sehr, aber da bin ich auch eher auf dem Wikinger-Ding, also gar nicht so Mittelalter im Allgemeinen, also spätes Mittelalter oder so. Ja, finde ich jetzt auch interessant, aber es ist nicht, dass ich sagen würde, interessiert mich total oder ist meine vorwiegende Spielthematik, sondern das wirklich so Wikinger-Fantasy, das würde ich mal so eins zusammenpacken, weil halt auch so Sachen wie Tainted Grail, was ja auch Fantasy ist, Artus, also andere Regionen, aber Fantasy im weitesten Sinne. Und das andere tatsächlich Kneipe. Also ich mag Spiele mit einer Kneipenthematik. Ich bin selber in der Kneipe aufgewachsen, in einem Gastronomiebetrieb, und deswegen sind so Spiele wie Half-Pint Heroes oder Tavern vom Tiefental. Ja, das sind so Spiele, die mag ich einfach. So, das, wo es darum geht, dass man irgendwie Bier brauen muss oder sowas. Also ich werde mir auf jeden Fall auch noch Brew anschauen, was von Skellig ja jetzt bald kommt. Und da gibt es noch ein anderes Spiel, Heaven and Ale, genau, das habe ich auch noch auf dem Schirm. Also alles, was sich so rund um das Kneipenleben, das Bierbrauen dreht, da, ja, das habe ich sehr gerne.
Ja, cool. Sehr schön. Ist Brew, hat das wirklich was mit Brauen zu tun?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte es nur irgendwann gelesen, von wegen Skellig Games macht das was mit Brew, und bei Brew habe ich direkt an Brauen gedacht.
Ja, ich glaube, es ist aber, bevor du da dich zu sehr drauf freust, es hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun.
Ich sehe es gerade am Cover, es ist irgendwie ein Tier auf dem Cover.
Ja, genau. Es hat sowas, da müssen wir den Wald wieder beleben und die Balance in den.
Oh Gott, nee, dann Wald. Bin ich da raus. Siehst du, ich hatte mich damit noch nicht weiter beschäftigt.
Siehst du, bevor jetzt hier der falsche Eindruck entsteht, dass.
Ja. Bei Heaven and Ale. Heaven and Ale bin ich dann.
Ja, da geht es, glaube ich, tatsächlich darum.
Genau. Es gibt auch noch ein anderes Spiel, wo man Bier brauen muss. Ich muss bestimmt, das nochmal nachlesen.
Bestimmt. Gut, dann meine Thematik, so sollte wahrscheinlich auch die wenigsten überraschen, ist Science Fiction. Und zwar dann aber auch bitte gern so Weltraum und Raumschiffe und sowas Science Fiction. Also ich brauche gar nicht unbedingt also die Einzelpersonen, die dann irgendwie durch so einen dunklen Gang rennen. Finde ich auch spannend, aber dann Science Fiction und spezifisch Raumschiffe, Weltraum rumfliegen. Das reizt mich eigentlich immer. Und dann auch egal, ob große Raumschlachten oder wie bei Star Wars Outer Rim, wo ich mit dem Millennium Falcon rumfliege und Schmuggelware transportiere.
Ist doch kein Sci-Fi. Ist aber
Weltraum rumfliegen. Das geht dann. Das geht dann. Genau das. Und dann tatsächlich, ich hatte es ja eben bei Rising Sun schon gesagt, so japanische Sachen auch, wobei ich ehrlich gesagt kein einziges Brettspiel aus diesem Bereich habe, weil das auch gar nicht so weit verbreitet ist hier in unseren Kreisen. Also so eine Manga-Anime-Optik findet sich ganz, ganz selten. So Tsukuyomi geht so ein bisschen in die Richtung, deswegen mag ich das Spiel auch sehr, sehr gern, weil es so in diese Thematik so ein bisschen geht und sehr mit diesem Manga-Stil angehaucht ist, aber ansonsten ist es gar nicht so oft verbreitet. Ja, wenn ihr da also irgendwelche Empfehlungen habt, außer Midara, das hatte ich ja eingangs schon erklärt, sehr gerne.
Ich habe nicht so die Ahnung von Manga, aber ich habe jetzt Wonderbook bekommen. Da sehen die Figürchen zumindest für mich auch so ein bisschen nach Manga aus. Da ist auch so ein Shaolin-Typ dabei und das sieht so ein bisschen danach aus. Aber ich glaube, das ist von der Story halt nicht mythologisch.
Nee, es muss ja auch gar nicht, also es geht gar nicht um die Mythologie, also allein wenn es in den Look geht, reicht mir dann schon manchmal.
Fällt mir eigentlich nur noch Tang Garden ein.
Ja, aber das ist dann zu wenig Manga und Anime-Look tatsächlich. Naja, so viel dazu. Und dann, glaube ich, haben wir es, oder?
Ja, war nur geschmeidig. Anderthalb Stündchen oder sowas.
Ja, genau. Ja. Na dann, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.
Und tschüss.
Und schön Blood Rage
spielen, ne?
Ja, Blood Rage, the answer of everything, ne?
So. Ja, genau. Ciao, ciao.
Tschüss.
Waren wir schon fertig, aber wir haben was vergessen, Alex, Stefan.
Ja, richtig. Die ganze Zeit haben wir uns immer daran erinnert, wir müssen unbedingt noch dem Ray Danke sagen. Die ganze Zeit haben wir immer Spickzettel rumgegeben, so nach dem Motto, das dürfen wir nicht vergessen. Dann sind wir so eingetaucht und dann ist es doch passiert. Also an dieser Stelle, der liebe Ray von Game Junked war so verrückt und hat dem hat mir und dem, der Esel nennt sich immer zuletzt, also dem Stefan, seiner Frau und mir, fantastische Shirts drucken lassen mit dem Aufdruck Blood Rage, The Answer of Everything. Damit hat er natürlich vollkommen recht und unseren Instagram-Namen. Ja. Und an dieser Stelle, lieber Ray, vielen, vielen Dank für diese unfassbar geniale Idee. Die Stefan so ein bisschen kaputt gemacht hat, die Überraschung.
Ja, genau, du hast mir die Überraschung zwar ein bisschen kaputt gemacht, weil du dich so gefreut hast, aber natürlich auch nochmal von mir und von meiner Frau ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir haben uns trotzdem sehr, sehr, sehr gefreut. weil es halt eben echt eine verrückte Aktion war und du echt ein verrückter Hund bist, lieber Ray. Und wir tragen das T-Shirt mit Stolz und jetzt sind wir die Blood Rage Gang. Es ist halt so, Leute. Ja. Und wenn ihr jemals irgendwas oder auf irgendetwas die Antwort nicht wisst, denkt dran, Blood Rage. Ja. Immer, egal was passiert. Ja. Genau, das war's.
So, obwohl ich das gar nicht kleinreden möchte, das T-Shirt, bleibt natürlich die Antwort auf alles, 42. Ne?
Oh, das war klar, dass das jetzt kommt, Mann, Dirk.
Die Ray, für Dirk musst du noch ein Handtuch bedrucken.
Ja, ein kleines Handtuch.
Habe ich natürlich. Na gut. Alles gut. Ja, vielen Dank, Ray, und bist offiziell Superfan, würde ich sagen.
Ja, genau.
Premium-VIP-Status. Wir überlegen uns auch, was das bedeutet.
Richtig, genau. Irgendwas wird uns einfallen. Irgendwas Vielleicht Tolles. Ein T-Shirt mit Blood Rage oder so, ja?
Gut, dann war es dann aber jetzt wirklich.
Ja, genau.
So ja, jetzt können endlich Blood Rage spielen gehen.
Genau.
Ja,
genau. Blood Rage, bitte. Ja. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgame Theory.